Hi Tobi,
Hallo Stefan,
ich bin wieder da.
du bist wieder da. Wir sind zurück aus der kleinen Sommerpause.
Ja,
Jetzt ist der
eine Woche
Sommer auch zu
Sommerpause.
Ende. Wir haben Herbst. Draußen ist es kühl. Man will gar nicht rausgehen. Man will zu Hause
Es ist auch hier
bleiben.
drinnen kühl.
Ja, bei uns ist auch schon kühl hier drinnen beim Stefan
Wie
im
ist es dir
Zimmer.
ergangen in der vergangenen Woche? Dir und der, wie ist sie nochmal, die Aufnahmeleiterin Uschi und der Sekretär
Oder
Frank?
andersrum.
Ja, du wolltest es damals so rum haben. Du wolltest, Uschi
Ach so, als Aufnahmeleiterin,
sollte
ja,
den Posten der
stimmt.
Aufnahmeleiterin haben, weil du gesagt hast, ansonsten ist das sexistisch. Da habe ich gedacht, Uschi,
Ach so,
ich weiß, du
stimmt.
hast das jetzt nicht gelernt, aber mach mal die Aufnahmeleitung. Hallo, Uschi. Hi, Frank, schön, dich zu
Ich stelle
sehen.
stell mir das gerade so vor, wenn wir keinen Podcast machen würden, sondern so ein Video, so wie hier Böhmermann oder so, oder hier wie. Ach Gott, wie heißen die? Es gibt so YouTuber, die sprechen auch über Games. Die sitzen da in so einem schwarzen Raum und
Es
dann
gibt auch,
sprechen die
ja.
miteinander. Und ich stelle mir das gerade vor, dass jetzt der Schnitt gekommen wäre zu so einem Eselstofftier, mit dem du so ein Schild in die Hand gedrückt hast. Aufnahmeleiterin Uschi.
Beleidigt mich total. Der sagt, ich sei ein
Nein, das habe ich nicht
Esel.
gesagt.
Uschi,
Ich
ist
wollte nur
okay.
darauf hinweisen, dass wir keinen Aufnahmeleiter haben.
Sexismus! Ich will, dass der sich entschuldigt. Tobi, du musst dich jetzt leider bei Uschi entschuldigen.
Stefan, ich glaube, das ist das schrecklichste Intro, das wir jemals für einen Podcast hatten. Dementsprechend lass uns doch lieber Musik spielen.
Ja, dann können wir das immerhin auch das Niveau nicht mehr unterbieten. Das ist
Ach
eigentlich
so,
ganz
dann können wir
gut.
uns noch steigern. Ja, so geht es
Ja.
natürlich auch.
Hallo und herzlich willkommen zum Pixel-Diskurs-Podcast Episode 15. Jede Woche Sonntag hört ihr uns auf pixeldiskurs.de, iTunes und sämtlichen Podcast-Services. Heute mit dem glorreichen Thema Trophäen und Erfolge. Mein Name ist Stefan Simon und mir gegenüber sitzt
Tobias Klöß.
Hi. Ich hoffe, ihr habt uns vermisst in der letzten Woche. Ich habe nämlich den Podcast ein bisschen vermisst. Ich war zwar beschäftigt, aber ich habe ihn auch ein bisschen vermisst.
Ja, Stefan, du warst auf das war so ein Workshop, hattest du gesagt, von HR3 oder FFH?
Nee, ich war auf der
Ach,
Kulturakademie in
das war das.
Weimar
Ich
von der
dachte, das wäre das
Studienstiftung.
gewesen.
Und da war auch ein Radio-Workshop mit dabei.
Genau.
Und da habe ich so ein bisschen auch Interview führen und sowas gelernt. Und so sprechen, recherchieren, arbeiten fürs Radio. Und ich hoffe, dass das unserem Podcast auch zugutekommt. Aber das müssen letztlich unsere Zuhörerinnen und Zuhörer beurteilen. Wobei wir auch gesehen haben, das haben wir, glaube ich, nach der letzten Aufnahme festgestellt, dass wir sogar eine 5-Sterne-Wertung auf iTunes haben. Und ich bin sehr stolz darauf. Und ich finde, das können ruhig noch mehr werden. Tobi, was hast du gespielt in der letzten Woche?
Ich habe
Letzten
gar
zwei
nicht
Wochen
in
eigentlich.
den letzten 2 Wochen, ja, während du auf irgendwelchen Burgen und Kulturakademien warst, war ich krank.
Oh, cool.
Ja, ich lag krank zu Hause im Bett mit Fieber und habe Harry Potter gelesen. Nee, gespielt habe ich dann tatsächlich nur noch diese Woche kurz, ein paar Stündchen. Assassin's Creed Unity, ich bin wieder zurückgekehrt zu Assassin's Creed Unity, nachdem ich jetzt The Last of Us fertig gespielt habe. Und also Journey hätte ich auch noch weiterspielen können, aber irgendwie war da noch so was Unabgeschlossenes. Und also Journey ist ja auch eher so was, was ich wahrscheinlich eher mal so für ein Stündchen zwischendurch auch spielen würde, so zum
Ja, das ist ja
Entspannen.
furchtbar. Du hast es durch, oder?
Was habe ich durch?
Journey.
Nee, habe ich noch nicht
Oh,
durch.
großer Gott.
Nee,
Oh,
deswegen
mein
sage ich ja, ich
Herz.
muss erstmal wieder zurück zu dem, was ich angefangen habe. Hat mich meine Freundin auch angepöbelt und gesagt, hier, du musst aber auch noch Mass Effect 3 fertig spielen.
Nein, ich will nicht.
Und so. Und dann habe ich gesagt, ja, dann mache ich auch noch, aber jetzt lass mich doch jetzt hier erstmal dieses Spiel fertig spielen. Sonst fühlt sich das alles so unabgeschlossen an. Und ich habe vor allem, es gibt ja diese Helix-Riss-Missionen. Das ist so ein bisschen diese Minigames, die ja mit dabei sind in dem großen Spiel. Also die haben mit der eigentlichen Story ja nichts zu tun. Da springst du dann halt durch das besetzte Paris, da sind da so Zeppeline und so weiter, oder halt
Zweiter
durch,
Weltkrieg jetzt.
genau, Zweiter Weltkrieg, oder durch so ein Paris, der ich glaube, 20er Jahre, da laufen dann auch so ganz alte Polizisten rum. Genau, das habe ich so ein bisschen gespielt. Das war eigentlich ganz lustig, weil mir dann nämlich aufgefallen ist, weil du beschwerst dich ja immer so darüber, dass Assassin's Creed so vollgestopft ist mit so diesen ganzen Minisachen, so Federn einsammeln, irgendwelche Parkour-Rennereien und so weiter. Und jetzt, wo ich das mal eine Zeit lang nicht gespielt habe und mir gesagt habe, so, ich spiele jetzt mal eine Stunde oder so, dann ist mir aufgefallen, dass das eigentlich ganz cool ist. So als eigenes kleines Minispiel hat das durchaus auch so seinen Reiz. Und vor allem, wenn man das nicht so mitten im Spiel, wenn man eigentlich die Hauptstory verfolgt, spielt, sondern wenn man das so zwischendurch mal macht, dann fand ich das eigentlich ganz lustig, weil das war im Endeffekt halt nur so ein Jump-and-Run-Minispiel, wo man dann halt so Sachen, so Flaggen quasi, das sind dann also Reste vom Spielcode, so wird es dann so ein bisschen verpackt, aber im Endeffekt ist so ein Flaggenabrennen-Spiel, das fand ich eigentlich ganz nett. Genau, und dann habe ich noch ein bisschen bei der Story weitergespielt, aber ich muss echt sagen, es ist echt blutleer und es fühlt sich nicht so ganz richtig an.
Unity insgesamt.
Ja.
Das kann ich
Ja, also
nachvollziehen.
das hatte ich auch schon mal damals bei Relevations, was wir auch sehr gehypt haben, weil es gab da diesen Trailer mit Ezio als alten Mann, der da so durchs Wasser fährt mit dem Boot und so weiter. Und du hattest das Gefühl, das wird so eine Reise an verschiedenen Orten und das wird total episch. Und dann lief er halt die ganze Zeit durch, ich glaube, Konstantinopel war es. Und Konstantinopel hat sich auch nie richtig angefühlt. Und wir haben das Spiel relativ schnell zusammen, habe ich das mit einem Kumpel durchgespielt. Und wir haben die ganze Zeit darauf gewartet, so irgendwie, jetzt muss doch noch was passieren, da muss doch noch was kommen. Und ja, dann war es zu Ende. Und das war halt damals auch schon so, das war noch kurz vor dem Teil, der dann auf der PS4, glaube ich, schon rauskam. Hier das mit der amerikanischen.
Ich glaube, das war noch PS3,
Genau,
oder?
das war
Assassin's
noch
Creed 3.
PS3, aber das war quasi so das letzte. Das war so ein Füller im Endeffekt. Also so ein Füllspiel. Und so hat sich's halt auch angefühlt.
Ich habe das Gefühl, bei Ubisoft sind die meisten Spiele Füllspiele.
Nee, weil zum Beispiel das mit, das was in Amerika gespielt hat, mit Edward Conway und so weiter. Nee, das war das mit den Piraten. Aber die zwei Spiele, die war dann auch wieder gut. Also ich hoffe darauf, dass das, was danach kommt, Syndicate, das was in England spielt, dass das wieder gut ist.
Ja, aber das ist ja schon raus. Das ist
Ja,
doch schon.
aber das spiele ich ja dann quasi dann erst
Also,
so gesehen.
Syndicate, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber war nicht. Ich habe irgendwas davon gelesen, dass Ubisoft erstmal mit Assassin's Creed verschwinden will und sich ein bisschen Zeit nehmen will. Ich glaube, 2016 kam auch kein Assassin's Creed. Kann das sein?
Ja, was ist ein Assassin's Creed schon so halb angekündigt, halb geleakt mit Ägypten?
Okay. Das habe ich nicht verfolgt. Ich hoffe einfach nur wirklich, das wäre mein allergrößter Wunsch. Ich will ja diese Serie auch wieder mögen, ja. Aber
Ja.
dafür muss Ubisoft erstmal verschwinden damit. Die müssen erstmal weggehen. Die sollen aufhören, mich zu nerven. Sollen sich da hinsetzen, sollen in aller Ruhe ein Spiel entwickeln, ja. Und sich irgendwie richtig konzeptuell was überlegen. Auch irgendwie dann die ganzen politischen Aspekte, die mit den Epochen zusammenhängen, richtig aufgreifen. Sich dafür Zeit nehmen, ja. Und auch geduldig sein. Und nicht irgendwie. Ich brauche keine 5 Millionen Federn und dann noch 300 Flaggen und dieses und jenes. Das ist mir alles nicht so wichtig, sondern irgendwie glaubwürdige Charaktere. Die Städte haben sie ja schon immer super hinbekommen. Die haben ja eigentlich alles, aber da muss Leidenschaft rein. Und deshalb hoffe ich, dass sie wirklich sagen, okay, 2016, 2017, kein Assassin's Creed. Da wäre ich so froh. Wäre so froh darüber, wenn diese Spiele nicht erscheinen würden, wirklich.
Das ist ja eine alte Debatte, die wir führen. Die haben wir ja schon häufiger geführt. Also jetzt nicht hier im Podcast, aber wir landen irgendwie immer mal wieder bei dem Thema. Ich persönlich finde es gar nicht so schlimm, wenn so Spiele halt irgendwie offen. Also wenn das im Endeffekt einfach nur ein Franchise ist. Ich meine, es gibt ja auch irgendwie ständig irgendwelche neuen Star Wars-Spiele, irgendwie Star Wars Battlefield, dann irgendwie so ein Star Wars, was mehr rollenspielmäßig ist. Wenn das ja verschiedene Teams sind, die daran arbeiten, dann ist das ja auch okay, wenn das irgendwie alle halbe Jahr irgendwie ein neuer Teil rauskommt, weil, also für mich ist halt immer das Ding, ich muss die Spiele ja auch nicht direkt spielen, wenn sie rauskommen. Ich meine, ich spiele gerade irgendwie ein Spiel, was 4 alt ist,
5 Jahre
fünf
alt oder
Jahre oder
so,
so.
ja.
Und dann stört mich das auch nicht, weil dann habe ich halt die Wahl. Also ich kann das dann als nächstes spielen. So klar habe ich vielleicht auch so ein bisschen den Zwang und das Gefühl, ah, ich muss da jetzt auch mit weitermachen, so, weil vielleicht gehört das irgendwie für die Story mit noch dazu oder so. Oder dann fühlt sich's nicht komplett an in der Spieleerfahrung. Aber ich finde es erstmal nicht schlecht, solange das Spiel dann halt gut ist, wenn das dann halt tatsächlich auf die Qualität geht, weil sie es dann halt so halbgar auf den Markt werfen, so mit jede Menge Glitches und so, und halt unausgegorenen Stories. dann würde ich dir halt schon zustimmen. Aber prinzipiell, wenn es einfach nur ein Franchise ist, was halt unter dem Titel läuft und halt diese Spielmechanik hat, dann ist das auch okay. So.
Ich finde, leider ist es bei Assassin's Creed der Fall, dass es sehr stark auf die Qualität schlägt. Wenn ich mir anschaue, zum Beispiel, also der erste Teil war ja so, ja, der war ziemlich gut, hatte seine Mankos, aber war vor allem sehr repetitiv, aber es war irgendwie
Ja.
ein eindrucksvolles Spiel erstmal. Und dann kam der zweite und war so richtig eine richtige Bombe, sage ich mal, und war auch so, wow, ne? Also
Ja.
gerade diese ganze Geschichte um Ezio. Und dann haben sie aber irgendwie, dann hatte ich das Gefühl, dann haben sie angefangen und haben gedacht, okay, jetzt haben wir das, jetzt recyceln wir das und wir melken die Kuh jetzt so lange, bis es nur noch so ein vertrocknetes, dürres Tier auf der Wiese ist und so, oh, bitte melke mich nicht mehr. Und das fand ich dann sehr schade und dann hat mich diese Serie auch einfach komplett verloren und mittlerweile, sie gewinnt mich mittlerweile nicht mehr zurück. Es müsste da irgendwas richtig Schönes daherkommen, dass ich mir nochmal überlegen würde, ich steige jetzt wieder mit Assassin's Creed ein. Und das wäre idealerweise so ein richtiger Neustart, wo man sagt, wir schauen uns die ganzen Systeme nochmal an. Im Grunde ist ja alles irgendwie gut, aber es fehlt irgendwie an Raffinesse und es fehlt an Leidenschaft vor allem.
Ja, also das, was ich hätte als Punkt ist, ich hatte immer das Gefühl, sie nehmen das alte Spiel, gucken, was daran gut war und machen es dann besser. Also so war halt irgendwie die Entwicklung da dazwischen. Was ich halt momentan das Gefühl habe, dass sie halt irgendwie Dinge rausnehmen und es auch irgendwie zu sehr vereinfachen. Also irgendwie das Kampfsystem in Unity ist teilweise ganz schrecklich. Das fand ich in Brotherhood viel besser, weil du viel mehr das Gefühl hast, selber Kontrolle zu haben. Jetzt ist es nur noch irgendwie angreifen und parieren und so ein paar Sachen kannst du noch machen, aber bei Brotherhood hattest du viel mehr Möglichkeiten und dann gab es ja auch so diese Möglichkeit, dass du dir Hilfe holst von anderen Assassinen und so. Und so diese ganzen kleinen Spielelemente, die sie dann irgendwie nach und nach eingebaut haben, zum Beispiel auch dieses, du konntest irgendwann diese Bomben craften, das war bei Revelations war das mit dabei. Das war auch irgendwie ganz lustig, das war nicht ganz ausgegoren, aber auf jeden Fall hatte ich damals das Gefühl, dass sie die Spiele nach und nach verbessern. Und bei dem Teil habe ich jetzt aber immer wieder das Gefühl so, dass mir bestimmte Sachen fehlen. Also auch irgendwie spielerische Freiheit, so dass ich viel mehr auch irgendwie an die Hand genommen werde, so, weil also momentan spiele ich es teilweise auch echt so, dass ich mich halt einfach irgendwie durchschnetzle, weil der Schwierigkeitsgrad, vielleicht kann ich den auch irgendwie ändern, aber ist halt irgendwie nicht so hoch. Es gibt mir auch gerade irgendwie nicht so viel da durchzuschleichen und an vielen Ecken habe ich auch das Gefühl, dass es überhaupt nicht mehr möglich ist, so während das bei dem anderen Spiel anders ist. Also sie müssten halt irgendwie mal gucken, was sie irgendwie alles rausgenommen haben, so. Aber ich kann aber auch verstehen, dass es in bestimmten Städten oder in bestimmten Epochen auch Sinn macht, Dinge rauszunehmen. Ich meine, das in den letzten Teilen war halt auch diese ganze Schifffahrt, Piraterie-Geschichte. Das hat halt super viel Spaß gemacht, mit den Booten halt durch die Gegend zu fahren. Das ist halt in einem Spiel, was sich der Französischen Revolution widmet, halt weniger Seeschlachten gibt, ist halt irgendwie klar. Und dass ich halt auch kein. Also ich vermisse auch total das Pferd, weil ich immer unglaublich weite Wege laufen muss. Dann kann man zwar so ein Schnellfahrtsystem halt nutzen, aber das fühlt sich auch nicht toll an. Und da fehlt mir dann zum Beispiel das Pferd. Aber da kann ich auch verstehen, dass man nicht mit einem Pferd in Paris die Straßen reitet. So, aber naja, vielleicht müssen wir über das Spiel mal einzeln reden oder über diese ganze Reihe.
Oder gar nicht mehr.
Oder gar
Nein,
nicht
nein,
mehr, bis es
nein.
dann wieder
So, ich will dich
auftaucht.
was fragen.
Du willst mich was fragen. Was
Okay,
hast du denn
pass
eigentlich
auf.
gespielt? Warte mal.
Ja, ich will dich jetzt was
Achso, du willst mich was
fragen. Das gehört
fragen.
jetzt dazu. Ein außer Kontrolle geratener Zug donnert die Gleisen herunter.
Eine philosophische Frage, die mir sehr bekannt vorkommt.
Am Ende des Gleises ist eine Baustelle, da sind drei Leute auf den Gleisen und arbeiten da.
Ah
Die
ja.
sterben werden.
Ah ja, und auf der anderen Seite ist
Und
ein dicker Mann an die Gleise gefesselt.
nein,
Ach
nur
doch
eine
nicht.
Person. Eine Person.
Ist ja nur eine Person.
Unabhängig davon, ob das jetzt eine dicke Person ist oder nicht.
Ja,
Es ist
okay,
einfach
erzähl
nur eine
einfach.
Person.
Ja.
Und du hast die Möglichkeit, die Weiche umzustellen und musst dich quasi entscheiden. Also entweder die eine Person oder drei Personen werden sterben. Was tust du?
Ich dachte mir immer, hier im Podcast.
Es ist ein Podcast. Hallo, es ist ein Mikro. Ich habe ein Mikrofon vor mir. Ich spreche. Es ist ein Podcast.
Ja, aber einmal werde ich hier auf moralische Integrität geprüft. Naja, also das Spannende bei dieser Frage ist, ich kenne die ja schon. Also normalerweise wird die auch immer noch mal irgendwie ausdifferenziert mit irgendwie, ich weiß auch nicht warum, immer weil es mit einem dicken Mann, vielleicht weil man irgendwie die Vorstellung hat, dass er den Zug aufhalten könnte oder so, oder.
Ja, also der Gedanke dahinter ist, also worauf ich hier, erstmal musst du sagen, was du machen würdest. Würdest du hast nur eine Chance, kannst die Weiche umstellen, dann wird die eine Person getötet oder du lässt sie, wie es ist, dann werden drei Personen
Das
getötet.
weiß ich gar nicht so genau. Also es gibt zwei Antworten auf dieses.
Ja, offensichtlich.
Nein, also nein, auf diese, also zwei Begründungslinien. Die eine Begründungslinie ist, nichts zu tun, dann sterben zwar mehr Personen, aber man hat selber nicht aktiv jemanden getötet. Also weil wenn ich halt den, ja, wenn ich den Zug umleite, dann greife ich ja in die Handlung ein. Und dadurch bin ich dann mitverantwortlich. Wenn ich nichts tue, dann kann man mir halt natürlich auch noch Mitverantwortung unterstellen, weil ich nicht gehandelt habe. Aber aktiv handeln und aktiv entscheiden, wer stirbt, tue ich ja an der Stelle dann auch wiederum. Wobei ich natürlich bei den drei das auch tue. Dann gibt es natürlich die andere Argumentationslinie, die halt sagt, ja, drei Leute ist besser als nur einer, der stirbt. Sind halt dann drei Leben gerettet, eins geopfert, statt ein Leben nicht. Also nicht eingegriffen und dann dadurch ein Leben, was vorher da an der Stelle gestorben wäre. Nee.
Ich glaube, du bist gerade irritiert, aber es ist auch, es ist.
Ja, nee, irritiert mich nicht. Aber das sind halt, also das eine ist halt quasi so diese Aufrechnungsebene und das andere ist die, wie sehr bin ich für mein eigenes Handeln verantwortlich? Und das ist genau. Und also ich glaube, das kann man ja auch mit anderen Sachen halt irgendwie machen. Also zum Beispiel wie bei The Last of Us, würde ich eine Person retten, eine Person töten, um die Menschheit zu retten. Oder es gibt auch dieses Beispiel mit Star Trek, da tut sich Spock tut sich opfern und sagt dann auch hier, the needs of the many outweighs the needs of the few. Und da würde ich aber nicht zustimmen. Also ich halte es nicht für gerechtfertigt, eine Person aktiv zu töten, um mehrere zu retten, weil sonst kommen wir in ein ganz, ganz schwieriges Fahrwasser.
Also würdest du nichts machen und alle drei würden sterben.
Es ist
Ne,
eine schwierige Frage.
es ist ein Dilemma. Es gibt keine
Ja.
richtige oder falsche Entscheidung. Was du gegenübergestellt hast, im Grunde, also die Aufrechnung von Lebenswohl und Glückseligkeit, quasi ist klassische utilitaristische
Ja.
Perspektive sozusagen. Und dann hast du dem gegenübergestellt sozusagen die, so eine reine deontologische Ethik, so, ja, also was ist im Prinzip das Richtige zu tun und so, und dann sagst du halt, okay, das ist eine Entscheidung, die ich nicht treffen kann, weil ich kann ja niemanden töten und so. Und man kann dieses Gedankenspiel noch weitertreiben. Das ist sozusagen das ist das erste Level von Trolley Problem, dem Spiel, das ich zuletzt gespielt habe.
Ah.
Und ich spiele das für hab das für meine Masterarbeit gespielt. Das ist ein
Na.
ganz kurzes Spiel, kann man auf pippinbar.com, also pippinbar.com/games/trolleyproblem und so weiter. Einfach pippinbar trolleyproblem eingeben, dann kommt man darauf. Und da ist dann das erste Level, ist genau diese Situation. Du hast dich jetzt entschieden, dafür die Weiche nicht umzustellen. Ich habe es gemacht, ich habe die Weiche umgestellt. Das zweite Level ist, es ist eine dicke Person da und die Gleise gehen sozusagen das ist sozusagen so ein Loop, ja, es geht also im Kreis und der Zug wird aufgehalten durch entweder das Überfahren von drei Personen oder von einer dicken Person. Das ist also im Grunde eigentlich die gleiche Entscheidung, nur ein ganz kleines bisschen modifiziert. Stärker modifiziert wird es dann schon, wenn es darum geht, also es stehen drei Personen auf der Gleise, das ist Level 3, und eine dicke Person steht, eine sehr übergewichtige Person steht etwas erhöht auf einem Hügel darüber. Und entweder du greifst nicht ein und der Zug überfährt alle drei Personen, oder du stößt die dicke Person auf die Gleise. Und dadurch stirbt die dicke Person und die anderen drei werden gerettet. Auch das habe ich gemacht. Hier ist es nochmal ein bisschen anders, weil da ist es natürlich so, da würde ich sagen, da ist diese aktive Involvierung stärker. Aber auch das wäre jetzt, also wäre auch da meine ethische Perspektive, dass ich das machen könnte, oder zumindest meine intuitive Perspektive, dass ich das machen könnte. Und das vierte Level ist dann genau wie das erste, entweder drei Personen sterben oder eine Person, aber die eine Person ist eine Person, die dir nahe steht. Du kannst auswählen, ob das deine Mama sein soll oder deine Tochter oder dein Bruder oder was weiß ich, ne? Sowas.
Na.
Und da habe ich es dann nicht gemacht. Da habe ich dann alle drei sterben lassen, anstatt meiner Mama. Und am Ende dieses Spiels steht dann, also es dauert nur, weiß ich nicht, vielleicht 3 Minuten, das zu spielen, steht dann einfach nur ein Protokoll deiner Aktion. Das Spiel bewertet dich überhaupt nicht. Du kannst es aber nur einmal spielen. Hm. Also, denn du löscht die Cookies in deinem Browser. Weil wenn du die Seite wieder aufrufst, dann siehst du wieder nur das Protokoll. Ja. Und ich finde, das Trolley-Problem habe ich für meine Masterarbeit gespielt, weil ich mich ja dann mit moralischen Entscheidungsproblemen in Spielen beschäftige. Und ich finde, darin sind ganz viele Ebenen schon enthalten, die wir in moralischen Entscheidungsproblemen in Games vorfinden. Nicht alle, aber viele sind darin enthalten.
Dazu zwei Anmerkungen. Das ist ganz spannend, dass du gerade das gerade spielst, weil ich habe mich jetzt gestern so zwischendurch, wenn ich mal eine Pause von meiner Hausarbeit gemacht habe, habe ich mich mit Menschen auf Facebook gestritten, ob es gerechtfertigt ist. Es gab so ein Bild von so einem Torero, der von einem Stier, also ich bin mir nicht sicher, ob er daran gestorben ist, aber auf jeden Fall ist er so aufgespießt worden. Und da haben ganz viele Leute, die so aus dem Tierschutzmilieu und so weiter, also würde ich jetzt jedenfalls vermuten, und halt so aus der veganen Richtung kommen, haben das abgefeiert. So. Und da war dann auch die Argumentation, wenn man sich als Torero da hineinbegibt, dass man dann automatisch quasi sein Recht auf Leben verwirkt. Das finde ich ganz spannend. Vielleicht wäre das noch irgendwie ein weiteres Level für dieses Spiel. Die Frage, gibt es einen Punkt, wo es moralisch, philosophisch legitim oder logisch erscheint, dass eine Person, wenn sie sich in sowas begibt, dass sie dann den Tod verdient hätte? Also weil deinem Spiel sind es ja jetzt quasi immer solche Punkte gewesen, wo die Personen selber passiv sind. Aber dann nochmal die Frage, wie bewerten wir auch zum Beispiel die Handlung von anderen Personen und wann halten wir den Tod von einer anderen Person gerechtfertigt? Also da kommt ja dann auch noch sowas, also bei dem Spiel, was du jetzt hattest, würde ja auch nochmal sowas mit dazukommen, wie die Person, die auf den Gleisen liegt, ist Massenmörder oder halt irgendwie vorbestraft oder eh schon zum Tode verurteilt. Das wäre, glaube ich, noch alles ganz spannend.
Genau, und das. Das ist halt wirklich, das finde ich wirklich eine sehr problematische Perspektive. Hast wahrscheinlich, ich nehme an, deine Position war auch sozusagen gegen die Rechtfertigung.
Achso, ja, da wollte ich jetzt gar nicht so sehr drauf eingehen. Aber ja, genau, da habe ich quasi auch versucht zu argumentieren, dass genauso das Leben des Stieres wichtig ist, so was den Leuten ja, also was diesen Leuten ja dann irgendwie anscheinend klar zu sein scheint, weil sie ja es feiern, dass der Stier über den Torero siegt und nicht der Torero über den Stier, was normalerweise der Fall ist, habe ich aber versucht zu argumentieren, dass der Tod des Toreros genauso bedauerlich ist, ob der nun moralisch falsch handelt oder nicht, deswegen bin ich auch ein entscheidender Gegner der Todesstrafe, egal was die Leute halt irgendwie an Positionen begonnen haben, weil da gibt es dieses, wenn ich da ausholen darf, gibt es ein Büchner-Zitat, geht doch euren Phrasen mal hinterher und man endet quasi am Ende bei den Guillotinen und so an den aufgeschütteten Köpfen, Schädeln der Opfer und so weiter. Also wenn man solche Positionen halt irgendwie vertritt, dann ist man halt irgendwie bei einer ganz, ganz grauenhaften Version unserer Gesellschaft und Welt angekommen. Also jedenfalls keine, wo ich gerne hin möchte. Deswegen würde ich, wie gesagt, auch an dem Punkt bei dem Spiel, um wieder dahin zurückzukommen, sagen, auch wenn es sich erstmal intuitiv falsch anfühlt und ich auch nicht zufrieden wäre, glaube ich, mit der Entscheidung und ich wüsste auch nicht, wie ich dann wirklich in der realen Situation reagieren würde, aber prinzipiell würde es mir auch falsch vorkommen, also deine Position da an dem Punkt zu nehmen und zu sagen, ich stelle die Weichen um und opfere die eine Person für die anderen drei. Das,
gut, also das
wehrt sich was bei mir.
Ja, also die beiden Beispiele sind ja nicht wirklich, wie sagt man, die haben ja keine Verbindung, weil ich nämlich auch, also ich bin auch grundsätzlich gegen eine Todesstrafe. Ich würde auch sagen, also zu feiern, dass der Torero aufgespießt wird, finde ich sehr zynisch. Ja. Bei der Sache mit den drei Menschen und dem einen Menschen, da ist es halt so, aufgrund der Abstraktion dieses Beispiels, ich weiß ja nichts über die Menschen. Hm. Es kann auch sein, dass die drei Personen, die da alle sind, die sind vielleicht alle 95 Jahre alt und sterben übermorgen. Aber der Punkt ist, ich kann das nicht wissen. Das heißt also, ich kann nichts beurteilen. Das Einzige, was ich beurteilen kann, ist, es sind hier drei Leben und es ist ein Leben.
Ja.
Und ich bin in der Situation, also ich bin zu der Entscheidung gezwungen. Ich kann mich nicht dazu verhalten, ja, dadurch, dass ich halt da bin und die Möglichkeit habe, es zu tun. Und wenn dann alle drei Personen sterben, und dann kommt die eine Person danach zu mir und sagt, du hast gerade drei Leute getötet und so,
ja,
warum? Dann wüsste ich nicht, wie ich das rechtfertigen sollte. Und deshalb nehme ich da diesen pragmatischen Ansatz, dass ich sage, ich gehe erstmal davon aus, dass das Leben von drei Menschen auf dieser Abstraktionsebene aufgewogen werden muss gegen das Leben des einen Menschen. Das wäre meine...
Ja, da würde ich mich halt nicht anschließen. Also irgendwie, dass man Menschenleben gegeneinander auf...
Na, das will ich auch nicht machen. Das will ich auch nicht machen. Ich spreche nur von dieser Abstraktionsebene. Da ist es halt so, dass ich nicht anders... Ich kann halt nicht anders argumentieren als utilitaristisch.
Also die...
Im Grunde bin ich auch kein Utilitarist. Ich mag den Utilitarismus nicht besonders.
Also die Kritik, die ich halt an solchen Beispielen auch hätte, ist, die bringen uns in einer sehr... also ja, es gibt auch Situationen, wo man vielleicht solche Punkte hat, aber die sind dann halt immer in den Kontext eingebunden und auch ansonsten sind diese Beispiele halt immer so, dass ich nur eine Handlungsmöglichkeit habe und in der realen Situation habe ich aber ja viel mehr Handlungsmöglichkeiten. Das macht es natürlich, also das macht natürlich auch den Reiz dieser philosophischen Spielchen aus, dass ich gerade nicht sagen kann, okay, aber ich habe doch noch andere Möglichkeiten. Ich kann doch irgendwie die Polizei anrufen, dass sie den Zug anhalten oder so. Das macht es dann natürlich auch so unausweichlich an dem Punkt, dass ich mich meiner eigenen moralischen Grundsätze irgendwie stellen muss. Also ich glaube, das ist auch der Reiz von solchen Spielen. Aber ich tue mich schwer damit zu sagen, drei Leben lieber retten als eins und dann dafür aber quasi aktiv dann für den Tod der einen Person verantwortlich zu sein. Aber was ich noch sagen wollte, jetzt ist es mir nämlich wieder eingefallen, das Zweite, wenn ihr nämlich Lust habt, euch noch weiter mit solchen philosophischen Spielchen zu beschäftigen, es gibt einen wunderbaren Film, also ist jetzt leider kein Spiel, aber ein Film, der nennt sich The Philosophers. Da geht es um einen Lehrer, der eine Philosophieklasse hat und zur Abschlussstunde möchte er nochmal mit ihnen ein philosophisches Gedankenspiel durchgehen, wo sie nämlich jeweils die einzigen Menschen sind, die in einen Bunker sich retten können, aber es können nicht alle 12 Klassenmitglieder sind es, glaube ich, in dem Bunker, sondern nur 6 und eine Person muss dann halt auswählen, wen sie mitnimmt und die Personen in der Klasse haben halt auch Berufe, die haben sie vorher zufällig gezogen und dann muss sie dann, also die beste Schülerin in der Klasse muss dann entscheiden, nimmt sie den Geigenbauer mit oder den Arzt und da kommen dann halt auch solche Fragen mit dazu, wenn es eine Apokalypse gibt, wer wird in die neue Gesellschaft gerettet? Diejenigen, die halt irgendwie den künstlerischen Tätigkeiten nachgehen, zum Beispiel der Geigenbauer oder halt irgendwie eine Sängerin oder nimmt sie halt den Arzt und so weiter mit. Und das ist halt ganz spannend, weil die machen das halt, dieses Szenario spielen sie mehrmals durch und ist eigentlich ein sehr angenehmer und spannender Film. Ich habe den damals sehr gefeiert. Ich habe den irgendwo mal in der Videothek einfach zufällig entdeckt. Der ist nämlich gar nicht so bekannt.
Ja, also das Ding ist ja immer, man will ja sozusagen ergründen, wie wir moralisch entscheiden. Und man will die unterschiedlichen Alternativen abklopfen. Deshalb kommt es dann zu Zuspitzungen von Situationen in diesen Gedankenspielen, genauso wie auch in dem Film. Und ich finde aber, das ist dann schon ganz hilfreich, weil man darüber nachdenken kann, wie würde ich denn jetzt in einem solchen Falle abwägen? Was sind die Annahmen, die ich dem zugrunde lege. Und da kann man dann halt zum Beispiel sagen, irgendwie, ja, ich würde diesen utilitaristischen Weg gehen, ich würde vielleicht Nützlichkeitsüberlegungen anstellen, sagen ich, da ist also natürlich der Arzt, was bringt mir die Sängerin, die dann irgendwie schön singen kann, wenn dann aber trotzdem alle an irgendwelchen Krankheiten sterben oder sowas, weil kein Arzt dabei ist. Das wären dann sozusagen so Nützlichkeitsüberlegungen. Oder man kann natürlich auch, das finde ich auch eine legitime Position, die du hast, sagen, ich kann das gar nicht entscheiden, deshalb würde ich gar nichts machen. Und dann im Zweifelsfall halt würden quasi drei Menschen sterben anstatt einer. Das sind halt solche Diskussionen. Die müssen wir jetzt nicht hier weiterführen, aber ich finde das spannend an solchen Gedankenexperimenten. Nun allerdings erstmal die Pixeldiskurs-Presseschau.
Ach, ich muss mich wieder setzen.
Extra ans Klavier rübergegangen, nur für diese blöde Terz, die ich da gespielt habe. Tobi, ich habe nicht so viel mitgebracht. Ich mach mal Nummer 1. Es war nicht so viel los irgendwie jetzt in der vergangenen Woche. Ich habe auch nicht so viel mitbekommen. Und irgendwie habe ich im Moment auch überhaupt keine Lust, muss ich sagen. Ich spiele auch im Moment nicht so viel. Aber ich habe was mitgebracht. Das referiere ich jetzt einfach stumpf runter. Und zwar auf play3.de habe ich diesmal was gefunden. Also, oder warte mal. Ich glaube, das habe ich sogar noch. Da habe ich sogar noch mal an. Hatte ich eine andere Quelle für. Naja, egal. Das ist also play3.de, berichtet über eine Studie von Global Web Index. die sich mit der Frage befasst hat, wie viel Zeit Menschen tagtäglich mit Konsolenspielen verbringen. Der Messzeitraum war das zweite Quartal 2016 und es wurden ausschließlich Spiele gezählt, also keine anderen Applikationen. Tobi,
ja.
Was glaubst du liegt vorne? Welche Konsole?
Welche Konsole?
Tägliche Beschäftigung.
Tägliche Beschäftigung.
Im zweiten Quartal 2016.
Ich sag die, der SNES.
Die Xbox One liegt vorne.
Ich wollte jetzt noch antworten. Jetzt.
Hätte also ich nicht gedacht. Xbox One.
Die Xbox One.
Ich dachte, die besitzt überhaupt niemand.
Naja, aber die sie besitzen, die spielen quasi.
Die müssen das dann aufwiegen, ja? Und zwar der durchschnittliche Xbox One-Besitzer spielt 2 Stunden und 27 Minuten pro Tag.
Ach so, ich dachte jetzt die Gesamtnutzung der gesamten SpielerInnen.
Nee, also tägliche Nutzung von Konsolenspielen.
Ja, und dann aber der Durchschnitt.
Der Durchschnitt.
Klar. Das heißt, der Xbox One-Spieler spielt mehr.
Im Durchschnitt 2 Stunden 27 Minuten. Direkt gefolgt von der Wii U.
Was?
Wii U.
Kennst du
die Wii U, 2 Stunden und 26 Minuten. Nur eine Minute weniger als die Xbox One-Nutzer. Da fragt man sich, was machen die denn? Da gibt es überhaupt keine Spiele für.
Vor allem ist es spannend, weil ich habe die Wii U bis jetzt immer nur als Partykonsole. Also vielleicht die Leute in ihrer WG vielleicht, die relativ häufig spielen.
Aber ja, da ist dann auch vielleicht läuft dann immer so Mario Kart oder so. Oder so Mario Party Sessions, die sich über Wochen hinziehen und dann ist die Konsole immer an.
Ja, oder was ich mir halt vorstellen könnte, ist, dass das, es sind ja auch Familienspiele, dass man halt dann eher nochmal irgendwie mit den Kiddies abends nochmal 2 Stunden spielt, als sich den Tatort anzugucken oder so. Das kann ich mir halt auch vorstellen, dass das mehr in Familienrealitäten eingebunden werden kann.
Auf Platz 3, PlayStation 4. 2 Stunden und 15 Minuten.
Ja, ich spiele einfach nicht so oft.
Und dann kommen die Xbox 360, PlayStation 3 und Nintendo Wii. Auch die Wii wird täglich noch 1 Stunde und 34 Minuten gespielt. Eindrucksvoll, ne?
Ja.
Ist nicht viel, aber
für eine alte Konsole.
Ja, selbstverständlich. Nummer 2.
Ja, ich habe eine kurze Meldung. Und zwar gibt es eine Meldung von Sonja Wild. Ich muss gerade mal gucken, wo ich die her habe. Ich habe heute schon zu Stefan
gemeint. Hast du dir nicht die Notizen dazu gemacht schon?
Nee, ich habe mir die nur mit meinem Tool, habe ich mir die kurz gespeichert. Wie gesagt, ich war krank und bin ganz schlecht vorbereitet. So, was ich jetzt aber eigentlich sagen wollte, ist, der Kanal Spiel und Kultur. Nee, ich gucke gleich nochmal nach. Auf jeden Fall ist die Meldung, jetzt erstmal ohne Quelle, ich gucke gleich nach. Ist Karrieresprungbrett Computerspiel ein
neues... War das?
Ja.
PIQD.
Genau. Mhm. Ha, da, genau.
Das habe ich sogar im Kopf, habe ich auch überlegt, ob ich die rausschreibe, habe ich aber noch nicht gemacht.
Ja, ich habe mir das nur kurz abgespeichert, damit ich das jetzt wieder hier raussuchen kann. So, jetzt lass mich mal erzählen. Karrieresprungbrett-Computerspiel, wie ein 19-Jähriger dank Football-Manager Fußballanalyst wurde. Ach Gott, wie heißt er? Ach, ist das ja schrecklich. Matt Neal.
Du bist so unvorbereitet. Was ist denn los heute? Komplett unvorbereitet, das heißt, wärst du gerade aufgestanden und dann direkt ein Mikro vorm Gesicht.
Ja, ich bin auch vorhin aufgestanden, habe ich fertig gemacht, bin hier rüber. Ich wollte eigentlich noch mal hier reingucken. Ja, auf jeden Fall ist der jetzt Football-Manager und hat halt gestartet mit hier so Fußball-Strategiespielen. Ja, spannend, nicht?
Was war das denn jetzt für eine Meldung?
Ach komm, vergiss es. Nehmen wir die nächste.
Komm, vergiss es. Nummer 3.
Gott.
Also ich habe nur noch eine jetzt.
Ihr seht schon, ihr müsst uns dringend unterstützen, damit wir Zeit haben, uns ordentlich vorzubereiten.
Ja, es ist auch einfach, es war auch nicht so viel los. Ich habe auch echt nochmal irgendwie diese ganzen einschlägigen Seiten, ja, ich bin Super Level Video Game Tourism, ja, ich habe alle nochmal abgegrast und habe irgendwie auch, aber nicht so richtig gefunden, wo ich gedacht hätte, das muss jetzt in die Presseschau. Es tut mir auch leid. Nummer 3 habe ich rauskopiert hier. MCV UK. MCV, The Market for Computer and Video Games. Haben einen Artikel gepostet, der da sagt, PlayStation will lead premium VR market, say developers. Also es ist scheinbar so, dass die Entwickler, Softwareentwickler der festen Überzeugung sind, zumindest diejenigen, mit denen dieses Magazin hier gesprochen hat, dass PlayStation VR eine führende Rolle im VR-Business des kommenden, also in diesem Monat geht es ja schon los, übernehmen wird. Und der Grund dafür ist, sie sagen, ich zitiere CEO Patrick O. Patrick O. Luaney. Sony has created a supremely comfortable headset and is launching it at a great price. The 40 million plus PS4 owners don't require any additional hardware. Just plug in the headset and camera and it just works. PSVR will sell extremely well. Also es gibt scheinbar einen sehr großen Optimismus, was das angeht. Hauptsächlich, weil PSVR sehr günstig sein wird im Vergleich zu den anderen. Ich habe auch nochmal, hier sind es noch die Zahlen. Oculus Rift, 550 Pfund, also ins britische Pfund. Und die HTC Vive, 816 Pfund steht hier. Ja. Und die PSVR wird dann irgendwie bei, was weiß ich, was irgendwie 350 oder so sein. Ich habe es jetzt nicht genau im Kopf. Also deutlich günstiger als die anderen Modelle. Und da ist doch die entscheidende Frage, Tobi, bist du daran interessiert? Es geht ja bald los. Es ist ja doch, es ist jetzt schon der, zum Zeitpunkt der Ausstrahlung, 2. Oktober. Ich glaube, irgendwann im Oktober kommt PlayStation VR raus. Bist du da on board?
Die Frage, die sich bei mir dabei stellt, ist, ich weiß irgendwie nicht so richtig, ob das nicht jetzt gerade vielleicht der Moment ist, so wo vielleicht bei meinen Großeltern oder so zum Beispiel damals auch der technologische Anschluss irgendwann aufgehört hat. Also wenn ich meiner Großmutter zum Beispiel einen Computer vor die Nase stelle, kann damit nichts anfangen. Und ich frage mich, ob das jetzt gerade so der Moment meiner Generation ist, wo ich mir denke, oh, muss ich mich damit jetzt noch beschäftigen? Will ich das? Brauche ich das? Ist mir das nicht irgendwie zu viel? Und ach, so, dass ich dann aber irgendwann merke, so, wenn ich vielleicht mal selber Kinder habe oder so, oder dann irgendwie der Punkt kommt, wo ich dann doch nochmal mit sowas konfrontiert werde, so, wo man dann nur noch Telefonanrufe über Virtual Reality, dass ich dann überfordert bin. Deswegen, also ich weiß gerade nicht, ob ich das gerade noch irgendwie mitmache oder ob das nicht so der Punkt ist, wo ich mir denke, ach du, VR, muss das sein.
Hast du schon mal auf der Nase gehabt?
Ich habe das schon mal auf der Nase gehabt und rein technisch und rein vom von der Erfahrung her fand ich das super und auch toll und auch spannend. Aber also ich glaube, es kommt drauf an, was es kostet. Also
400.
Ja, nee, dann, wenn ich es mit, also wenn, also ob es dann für einen erschwinglichen Preis irgendwann für mich zu kaufen ist. Also ich werde da jetzt auf keinen Fall 400 Euro für ausgeben. Dafür ist es mir, ich habe mal so ein paar Let's Plays angeguckt, dafür ist es mir auch noch so zu unausgegoren. Also es gibt ja irgendwie schon seit Ewigkeiten gibt es diesen Versuch von irgendwie Virtual Reality Sachen von irgendwie ganz grauenhaften Anfängen bis zu dem, was wir jetzt mittlerweile haben. Und ich habe mir mal so ein Spiel angeguckt, da musstest du immer eine Taste drücken oder so, um in den nächsten Bereich zu kommen, weil du kannst dich ja nicht bewegen in dem Sinne, du kannst ja nicht laufen, außer wenn es irgendwas gäbe, was dir das ermöglicht, dass du auf der Stelle läufst.
Oder du hast einen Stick auf dem Controller
bei der genau, PS4. Oder dass du halt auf dem, ja, aber dieses Spiel, das war halt so, dass du quasi immer auf das, wo du hin wolltest, zielen musstest und dann wurdest du da so hin teleportiert. So, weil du ja nur einen bestimmten Kasten hast, in dem du dich bewegen kannst, so war das halt
gemacht. Ein bestimmter HTC Vive oder sowas. Und Oculus Rift.
Ja, das kann sein. Also wenn es so ist, dass ich das Gefühl habe, dass mich das eigentlich in meiner spielerischen Freiheit eingrenzt, dann nicht. Also wenn das nur so gerade Pionierarbeit ist, dann habe ich da wenig Lust drauf. Wenn es aber ein gutes Spiel ist, dann könnte ich mir das vorstellen, wobei ich aber auch nicht weiß, ob ich das wirklich will. Also ich finde eigentlich diese Trennung von mir und dem Bildschirm, glaube ich, bis jetzt noch ganz gut.
Also ich muss mal, wenn ich PlayStation VR haben sollte, ich habe es nicht vorbestellt, die Vorbestellungen sind alle vergriffen, keine Ahnung, wann es das wieder gibt, dann werde ich es mir aber sicherlich irgendwann zulegen, weil ich war davon sehr begeistert. Und wenn ich dann mal sowas habe wie hier Robinson, The Journey, dann werde ich dich einladen dazu und dann kannst du es mal anschauen, weil da ist es zum Beispiel so, dass man, doch, also man bewegt sich mit dem linken Stick, kann man sich vor- und zurück bewegen, auch ich glaube nach rechts und links bin ich jetzt nicht ganz sicher, ob man strafen kann. Ich glaube, das habe ich gar nicht ausprobiert, weil da wäre mir wahrscheinlich schlecht geworden. Und dann kann man, man schaut sich natürlich komplett um und mit dem rechten Stick, wenn man den zur Seite bewegt, dann springt der, das, dann, dann Field of View sozusagen um in einem gewissen, in einer gewissen genau. Achse zur Seite, sodass du dich quasi um 360 Grad drehen kannst mit einer Kombination von ich schaue mich um und ich benutze den Stick. Und das hat ganz gut funktioniert. Ist erstmal gewöhnungsbedürftig, erstmal total Übelkeit erregend, wenn man das ausprobiert. Aber dann so nach 10 Minuten ging's. Konnte man machen.
Na, also ich habe das ja ausprobiert hier an der Uni in so einem Test und da hatten die halt einen extra Raum dafür und da konntest du halt auch wirklich rumlaufen. Da war nur das Ding, die hatten ein Kabel an dem, an diesem Teil, was sich auf den Kopf setzt.
Ja.
Das sind ja keine Glasses, sondern...
Ja, man nennt es, glaube ich, VR-Brille.
Genau, diese Brille oder diese...
VR-Headset.
Das war mehr so ein Helm. Genau, und dieser Helm, der war quasi da so festgebunden. Und ich hatte immer das Gefühl, dass man halt da so angebunden ist, wie an so einem Seil. Also so die absolute Freiheit in der Umgebung hatte ich da halt auch nicht. Da war aber trotzdem halt irgendwie dieses bisschen Rumlaufen eigentlich ganz cool. Auch wenn es halt nur in so einem gewissen Punkt ist. Aber ich glaube, vielleicht bin ich auch einfach ein bisschen kulturpessimistisch, weil ich nicht ganz so... mir so sicher bin, ob das wirklich cool ist. Also weil du setzt dir ja diesen Helm auf und dann bist du ja irgendwie weg. Und ich finde es eigentlich ganz nett, zum Beispiel auch auf der Couch zu sitzen mit irgendwie anderen Leuten und man ist im gleichen Raum. Und wenn ich mir diesen Helm aufsetze, dann bin ich irgendwie raus aus dem Raum und dann höre ich vielleicht noch Stimmen oder so um mich herum. Wenn mich
idealerweise hast du Kopfhörer auf.
Ja, idealerweise habe ich dann noch Kopfhörer. Aber ich weiß nicht, ob ich das so toll finde. Ich habe auch schon mal so ein Bild gesehen, das war nur so... Ich glaube, es war bei Mr. Robert hatten sie eine Frau, die hatte dann in der U-Bahn hatte sie dann so einen Helm auf. So, und ich weiß nicht, ob ich das so gut finde. Aber ich glaube, das ist so ein bisschen so wie die Kulturpessimismus bei Leuten, die halt mit dem Handy oder so in der U-Bahn sitzen. Aber es wirkt halt nochmal irgendwie so, nochmal so, also dass die Leute, wenn sie sowas irgendwie mobil auch nutzen können oder dann können werden, das kommt ja bestimmt auch irgendwann, dann finde ich das, glaube ich, irgendwie. Weiß ich nicht.
Also das ist, ich verstehe diesen dystopischen Beigeschmack, den das hat, ja, wenn man jemanden sieht, der so eine VR-Brille auf hat, weil das natürlich total wirkt, diese Person ist völlig absorbiert, losgelöst von der gegenwärtigen Realität scheinbar, ja, vor allem wenn dann nochmal mit Kopfhörern halt auch auditiv abgeschnitten ist. Aber ich muss sagen, wenn man das selber auf hat, dann ist es natürlich ganz anders. Du bist dir natürlich bewusst, während du das tust, dass es sich um eine virtuelle, dass es um eine fiktionale Welt handelt. Und du merkst ja auch, also Artefakte des Technischen sind natürlich da. Also irgendwie niedrig aufgelöste Texturen, Glitches, Clippingfehler, solche Sachen sind natürlich trotzdem vorhanden. Und ich hatte jetzt nicht das Gefühl, ich verliere mich in dieser Welt oder ich werde jetzt irgendwie wahnsinnig oder versinke in so einem Eskapismus. Ich glaube, dass es eine Erfahrung ist, die man machen muss, wirklich so eine Demo, sowas wie Robinson Experience oder da dieser ganze andere VR-Kram, den es noch gibt, vielleicht auch mal Farpoint, was dann ein bisschen schon, das ist dann schon ein bisschen konventioneller spielerisch, weil man halt eine Waffe hat und auf Monster schießt und so. Sowas mal zu machen und sich da so ein bisschen Zeit zu nehmen und dann findest du da vielleicht auch einen Zugang zu. Aber das können wir dann machen, wenn wir mal so eine PSVR-Brille hier haben. Nummer 4.
Ja, ich weiß gar nicht, ob ich da jetzt noch groß drauf eingehen sollte. Es gab nämlich noch eine Meldung von Eugen Pfister aus Wien. Und Eugen Pfister ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Kulturwissenschaften und Theatergeschichten der Österreichischen Akademie der Wissenschaften und externer Lektor an der Universität Wien und unterrichtet und forscht zu digitalen Spielen als historische Quellen. Und er hat einen Artikel verfasst, über, nämlich genau wieder Assassin's Creed Unity und wir haben ja vorhin...
Yay, ja. Ich mag die Assassin's Creed Unity total.
Nee, wir haben ja vorhin schon irgendwie ausgiebig darüber gesprochen, deswegen vielleicht jetzt hier nur nochmal die Randmeldung. Es ist eigentlich ein interessanter Artikel, ist, weil er unter anderem halt zum Beispiel auf den politischen Impact von diesem Spiel, also es gab unter anderem Diskussionen in Frankreich um die Darstellung der französischen Geschichte und halt auch wichtigen historischen Persönlichkeiten wie halt irgendwie Robespierre oder dem Marquis de Sade und so weiter und wie halt darauf reagiert wurde und auch am Ende kommt so ein bisschen so die Kritik bei dem, also der Haupttenor des Artikels ist eben auch, dass Faden verloren Achso, das ist also das Assassin's Creed eine revolutionskritische Perspektive an der Stelle da aufnimmt. Und das, nachdem ich den Artikel gelesen habe, ist mir das auch so klar geworden, beziehungsweise konnte ich das mitsehen, was er da geschrieben hat, nämlich, dass die Revolution in Assassin's Creed immer nur als der wütende Mob dargestellt wird. Also musst an manchen Stellen musst du auch Madame Tussauds musst du vor Verfolgung retten. Du musst oft irgendwie, gibt es auf der Straße so auch so ganz, die werden dann glaube ich als Extremisten bezeichnet, aber die haben quasi so rote Templerfarbe, damit man die erkennt. Die muss man dann töten, weil die ansonsten Passanten aufhängen, töten wollen. Also es sind quasi die Leute, die dann auch anfangen auf der Straße die Leute umzubringen. Genau, und die muss man dann quasi da als Assassine töten, um die Leute zu beschützen, quasi vor den ganz grässlichen Extremisten. Und so diese ganzen eigentlich interessanten Dinge der Französischen Revolution, also irgendwie die Deklaration von irgendwie Bürger- oder Menschenrechten, die natürlich auch nicht so ideal sind, wenn man sich das nochmal genau anguckt, weil da werden zum Beispiel Frauen auch ausgelassen. Aber sowas kommt in Assassin's Creed eigentlich dafür, dass sie diese französische Revolutionsthematik genommen haben, viel zu kurz. Und auch so Figuren wie der Marquis de Sade ist da zum Beispiel viel zu harmlos eigentlich dargestellt. Also ich finde, entweder hätte man ihn rauslassen sollen oder man hätte sich halt irgendwie entscheiden müssen, wie man ihn so darstellt, dass er für das Spiel noch darstellbar ist, bevor es halt auf den Index kommt.
Also findest du das jetzt oder ist das jetzt Eugen Fiste,
Nee, das ist
Zitat?
was, das ist mein weiterer Gedanke dazu.
Ah,
Also
okay.
ich kann das halt auch schon unterstreichen, dass die Figuren halt irgendwie alle nicht so dargestellt sind, wie sie historisch korrekt wären. Und das mit der Revolutionskritik, das hatte er halt aufgeworfen und da kann ich ihm halt nur zustimmen, dass die Perspektive da so ist. Genau. Aber den Artikel könnt ihr euch auch gerne einfach selber nochmal durchlesen. Genau, der war auf.
Spielkult wahrscheinlich. Nee, gar nicht. Stimmt, auf Spielkult habe ich den Link gefunden, weil das ist ja eigentlich
Genau,
sein
pass auf,
Blog.
der ist auf fnzinfo.hypothesis.org. Genau, und dann könnt ihr euch den Artikel nochmal im Original durchlesen, damit ihr auch unterscheiden könnt, was jetzt meine eigene Meinung war und was er so an Gedanken in den Raum geworfen hat und was er auch an anderen Gedanken so gesammelt hat. Auf jeden Fall ein spannender Artikel nochmal zu diesem Spiel, was ja eigentlich gar nicht so viel Aufmerksamkeit verdient. Dementsprechend jetzt weiter zum nächsten Thema. Du sitzt schon am Klavier und ich esse einen Keks.
Das war eine kleine Klavierimprovisation.
Eine Interlude.
Ein Interlude.
Der letzte Lude gibt's auch.
Oh je.
Ein Film, habe ich nie gesehen. Ist doch egal. Also,
Allerdings.
wir haben das Thema uns heute ausgesucht: Wie verändern Trophäen/Achievements oder Erfolge unser Spielerlebnis?
Und ich würde sagen, einleitend lassen wir die Katze aus dem Sack. Wir haben nämlich ein Interview mitgebracht. Ich habe mich unterhalten mit Tobias Gläser. Er hat jetzt sein Studium der Diplom-Informatik und Medienwissenschaft an der Uni Siegen abgeschlossen und beabsichtigt auch in der Medienwissenschaft weiter zu promovieren zum Thema Games. Und er hat einen, es gibt diesen Sammelband, der trägt den Titel The Cake is a Lie, polyperspektivische Betrachtung des Computerspiels am Beispiel von Portal. Wir haben auch eine Rezension auf Pixeldiskurs dazu geschrieben, ja, pixeldiskurs.de/blablabla, Buchrezension The Cake is a Lie, findet ihr schon. Und der Artikel darin trägt den Titel You Made Your Point, Achievements als Medien medialer Selbstreflexivität. Ja, wir hören also jetzt ein Gespräch zwischen Stefan Siemond, das bin ich, und Tobias Gläser. Das Erste, was ich mich gefragt habe dabei, ist, ob du eine mit einer privaten Motivation daran gegangen bist oder ob das rein wissenschaftliches Erkenntnisinteresse war. Also bist du Trophy Hunter?
Ja, erstmal vielen Dank für die Rezension, die er über uns geschrieben hat. Das hat uns natürlich sehr gefreut. Aber auf den zweiten Teil deiner Frage, ich persönlich bin jetzt kein Trophy Hunter oder Achievement Booster, wie es noch heißt. Ich bin eher Casual Gamer, der sich Computerspiele anschaut, gerne spielt und auch gerne Computerspiele hinterfragt.
Und es gibt aber viele, also ich persönlich benutze Trophäen immer als Entwicklerleitfaden. Ich würde mir jetzt kein Spiel extra kaufen, um Trophäen dabei abzugreifen. Aber es gibt ja Leute, die das machen. Und deshalb ist die Frage vielleicht berechtigt, was den Reiz an Trophäen oder Achievements ausmacht.
Ja, Achievements wirken auf relativ vielen Ebenen. Sie zeigen an, wenn man eine Handlung im Computerspiel mehr oder weniger erfolgreich abgeschlossen hat. Sie zeigen diesen Erfolg der Community, der Spielerschaft. Man beginnt sich über die Achievements zu unterhalten. Es wird vielleicht auch die Sammelleidenschaft geweckt. Ich möchte mehr Achievement haben. Ich möchte alle Achievements haben. Und dementsprechend gibt es da natürlich Rezeptionsmöglichkeiten, welche genau hervorrufen, dieses Spiel kann ich 100 Achievement erreichen, das kaufe ich mir. Aber das ist, glaube ich, nur ein relativ kleiner Teil. Die meisten spielen ein Spiel, weil sie das Thema, das Setting interessiert, weil sie vielleicht die Vorgänger gespielt haben. Und dann sind halt Achievement ja etwas, was das Spiel unterstützt und vielleicht auch nochmal im zweiten Durchgang fördert. Ich spiele das Spiel nochmal und schaue mir an, was ich noch nicht entdeckt habe.
Habt ihr da eigentlich irgendwelche empirischen Daten erhoben, wie viele Leute das tatsächlich machen, Trophäen sammeln?
Ja, also empirische Daten haben wir nicht erhoben. Es gibt aber viele Foren mit sehr großen Benutzerzahlen. Xbox Achievements ist zum Beispiel eine Webseite, wo ich habe es mal nachgeguckt, aber mittlerweile, wenn man dort alle Achievements sammeln könnte, könnte man den Gamescore bei der Xbox von über 1 Million knacken. Also wirklich, ich werfe mal eine Zahl von 50.000 und mehr Achievements, die dort aufgelistet werden, wo es Leitfäden zugibt. Und natürlich, um so eine Masse zu generieren, da brauche ich schon eine relativ breite Spielerschaft oder eine große Community, um das alles in die Wege zu leiten.
Das heißt, es hat auch einen Moment von einer, es bringt soziale Kontakte hervor, es generiert Communities, eine Spielerschaft, die gemeinsam auf ein Ziel hinarbeitet, oder?
Genau, das ist das Phänomen des Achievement Boosting. Ich als Individuum spiele gerne auf Achievement, aber es gibt halt viele Achievements, die ich alleine nicht schaffen kann. Und dann beginne ich mich im Internetforum zu informieren. Über Walkthroughs, über Anleitungen, die ich durchlese, also Guides. Aber im Multiplayer verabrede ich mich dann zum Beispiel, um Achievements zu, aufzuspielen. Da gibt es dann auf der Webseite jetzt von Xbox Achievements, kann man dann wirklich eintragen, ich möchte folgendes Spiel spielen, ich brauche 4 Leute, ich hätte gerne Achievements 1, 2, 3 und 8 und dann wirklich das komplett koordiniert im Team zu erspielen. Und das ist natürlich eine komplett neue Art von Community und auch Rezeptionsmöglichkeiten für Computerspiele, welche sich dort als eine Subkultur herausbildet.
Ich habe mich aber auch gefragt, ob
Also Trophäen sind ja sozusagen, ich spreche immer von Trophäen, du sprichst immer von Achievements. Wir können auch einfach von Achievements sprechen. Ja. Achievements sind ja eine Form von extrinsischer Belohnung, die über das eigentliche Spiel hinausgeht. Und man sollte ja eigentlich meinen, wenn man es mit Huizinga hält, dass das Spiel eine Tätigkeit ist, die ihren Sinn, ihren Zweck in sich selbst hat, sollte mich das Spiel selbst nicht schon ausreichend oder hinreichend belohnen, sodass ich keine externe Belohnung bräuchte, um mich zu motivieren, es zu spielen?
Ja, das Spiel von Huizinga ist natürlich das Ideale. Kinder spielen, Tiere spielen und das alles ganz ohne Konvention und relativ frei. Später kommen dann die Regeln hinzu. Und das Achievement Boosting, welches ich eben zum Beispiel angesprochen hat, als weitere Motivation, das ist ja auch teilweise regelbrechend. Der Entwickler möchte, dass ich richtig viel Zeit investiere, das Spiel von vorne bis hinten durchgehe und ich verabrede mich in einer Gruppe und habe es innerhalb von 10 Minuten. Das ist ja auch eine Form von Regelbrechen. Andere sagen dazu Cheaten. Oder der Begriff des alternativen Mediengebrauchs ist hier meiner Ansicht nach ein wenig besser. Der das halt beschreibt, dass es halt viele Möglichkeiten hat oder viele Möglichkeiten gibt, ein Computerspiel zu spielen. Und die verstoßen auch ab und zu gegen die Regeln, die der Entwickler aufstellt. Und Achievements können dann natürlich zusätzliche Anreize bieten, weil ich dann halt in einen Wettkampf trete. Die Achievements, die werden auf der Plattform veröffentlicht, in dem Fall zum Beispiel Xbox, und alle meine Freunde, mit denen ich gemeinsam spiele, die sehen, okay, der spielt folgende Spiele und hat diese Belohnungen schon erreicht. Das heißt, ich bekomme ein soziales und kulturelles Kapital. Mir wird bescheinigt, der hat Ahnung von dem Spiel und mit denen kann ich auch darüber reden. Also das ist nicht ganz der Noob, wie es so schön heißt. Und wenn ich mir dann Achievements angucke, wie zum Beispiel bei Ghost Recon, werde Bester der Weltrangliste. Da ist natürlich unglaublich schwer, dann einer von 100, 120, die es bis jetzt geschafft haben, zu sein. Und das ist dann halt auch ein Alleinstellungsmerkmal im Spiel, welches dann mich nochmal zusätzlich motiviert, das Spiel intensiv zu spielen, weil ich halt eine Sammelleidenschaft habe. Ich möchte aber die folgenden Achievements haben und ja, ist ganz individuell von Spielertyp zu Spielertyp unterschiedlich, aber es kann halt auch wirklich motivierend fördern.
Das gehört alles in diesen Bereich des Metaspiels, was ihr auch in diesem Artikel beschreibt. Könntest du das kurz für diejenigen Leute, die diesen Artikel nicht gelesen haben, zusammenfassen, wie dieses Metaspiel funktioniert?
Ja, das Metaspiel bei Achievements wird von Jakobson so beschrieben, dass jeder, der einen Xbox-Account hat, automatisch an diesem Spiel teilnimmt. Und es ist ein MMO-Spiel sogar, dass es ein plattformweites Spiel ist, welches alle Spiele in sich vereinnahmt. Es ist also das Spiel über den eigentlichen Spielen. Wenn man sich den Begriff des Metagames anguckt, dann sieht man, dass man den nach Richard Garfield in 4 Aspekte einteilen kann. Auf der einen Seite, was ich als Spieler in ein Spiel mit hineinbringe und was ich mit hinausnehme. Dann die Beziehung zwischen den beiden Spielen und den Einfluss in der realen Welt. Und die ersten beiden Punkte, die sind in einer wechselseitigen Beziehung. Ich bringe in das Spiel Erfahrung mit rein, ich erreiche ein Achievement und es geht dann raus auf die Metaebene, wo das dann dargestellt wird. Und es setzt somit auch die Spiele alle auf der Plattform in Beziehung, weil ich dann vergleichen kann über die Wertigkeit, über die Pokale, Trophäen oder den Gamerscore, wie schwer ein Achievement ist und auch, ob ich das in der Gruppe gemacht, alleine gemacht habe. Das ist dann so, ja, schon fast wie ein Museum wird, wo meine Freunde sich angucken kann, was ich erreicht habe. Und das beschreibt so ungefähr ein Bestandteil des Metagames.
Wobei das natürlich nur funktioniert, dieses Museum, so stelle ich mir das vor, wenn man sich tatsächlich im Kreis von Leuten bewegt, die auch dieses Metaspiel spielen. Denn wenn ich jetzt auf Facebook zum Beispiel, es gibt ja immer die Möglichkeit, ergatterte Achievements auf Facebook zu posten. Wenn ich das mache, dann würde ich damit zuweilen wahrscheinlich auf Unverständnis stoßen, weil die meisten meiner Facebook-Freunde überhaupt nichts damit anfangen können. Die denken sich dann, ja toll, der hat da irgendwie ein Computerspiel gespielt. Herzlichen Glückwunsch.
Ne? Ja, klar, wird es von einigen gesehen, dass man dann halt nur ein Computerspiel spielt. Aber ich glaube, allein durch die Aufmachung der Achievements, durch Pokale, durch die Anlehnung an Orden und Ehrenzeichen, dass sie so aufgemacht sind, dass jeder versteht, okay, er hat in einem Computerspiel einen Fortschritt erreicht oder eine besondere Handlung, welche es wert ist zu belohnen. Also nur ein Computerspiel spielen im Sinne von Zeit totschlagen, okay, kann man so sehen, aber ich sehe bei Achievement, dass eine Beschäftigung mit dem Computerspiel belohnt wird und das auch dann teilweise auch von Nichtspielern honoriert wird.
Zeugt die Notwendigkeit eines solchen Metaspiels, das gibt es ja aus einem gewissen Grund, nehme ich an. Und das ist wahrscheinlich auch ein ökonomischer Grund, weil es natürlich Leute an Spiele bindet. Und ich frage mich, ob das Vorhandensein des Metaspiels nicht vielleicht auch ein Indikator dafür ist, dass Spiele Probleme haben, die erforderlichen Repetitionen zu legitimieren.
Ja, auf der einen Seite bindet Achievement die Konsumenten an eine Plattform. Weil der Xbox muss zwingenderweise jedes Spiel Achievement haben. Ansonsten kann ich es über die Xbox nicht vertreiben. Und auf der anderen Seite, wenn ich viele Achievements habe, da bekomme ich sogar Rabattstufen. Da kann es sein, dass ich für jedes Spiel dann 3% weniger ausgebe, wenn ich mein Gamerscore dementsprechend hoch habe. Es ist also wirklich auch ein Mittel, um den Konsumenten an eine Plattform zu binden. Klar kann man damit auch sagen, wenn ich viele Achievements habe, vielleicht auch viele außergewöhnliche, dass ich dann dadurch neue Kunden akquiriere, weil da in Foren drüber diskutiert wird. Aber dennoch sind die meisten Achievements dem Setting, dem Gameplay untergeordnet. Also ich werde jetzt zum Beispiel in einer Simulation wie Fußball, FIFA, werde ich jetzt kein Achievement finden für die meisten Gegner umgehauen. Ich weiß es jetzt nicht, aber ich kann es mir, und wenn, dann wäre es ein schönes Achievement.
Ja.
Aber die Achievements sind meistens dem Setting untergeordnet und dementsprechend werden diese natürlich dann auch von dem Spieler, der eine Vorliebe für dieses Genre hat, bevorzugt.
Was macht denn für dich eine gute Trophäe aus? Was muss eine gute, denkwürdige Trophäe mitbringen?
Also eine gute Trophäe darf meiner Ansicht nach nicht langweilig sein. Langweilig von, ich erwarte sie schon. Wenn ich das nächste Level abschließe, dann weiß ich, ich bekomme ein Achievement. Diese Erwartungshaltung sollte nicht vorhanden sein. Es sollte vielleicht auch aus dem normalen Spielgeschehen herausbrechen, dass ich für etwas belohnt werde, wo man eigentlich in der realen Welt nicht belohnen würde. Da gibt es zum Beispiel bei Portal You Made the Point, an dem auch der Auftrag sich orientiert, nicht der Auftrag, der Aufsatz sich orientiert, dass ich für eine Nichthandlung belohnt werde. Das Computerspiel sagt mir, mache Folgendes, drücke den Button. Und ich sage, nein, mache ich nicht. Ich stelle mich vor den Button und warte, was passiert. Und nach 30 Sekunden werde ich dafür belohnt. Oder wenn man etwas ausprobiert oder wirklich gegen die Spielregeln verstößt und dann belohnt wird, dass man dann ja in einen selbstreflektiven Prozess eindringt, wo man anfängt, über das Computerspiel nachzudenken. Warum werde ich dafür belohnt? Und natürlich auch die eigene Handlung hinterfragt. Dieser selbstreflektive Charakter, welcher hervorgerufen wird, das ist etwas, was mich an Achievements interessiert und welches dann auch den Spielspaß meiner Ansicht nach verstärken kann, weil es dann spielunterstützend ist und ich dann halt nochmal auf einer ganz anderen Ebene über das Spiel nachdenken kann.
Ich habe eine sehr intensive Beziehung zu dem Spiel Final Fantasy X aufgebaut, weil ich mich um die Platin-Trophäe bemüht habe tatsächlich. Und da ist mir aufgefallen, dass das Sammeln der Trophäe, das hat mich nochmal ganz besonders gefordert. So sehr gefordert, dass ich mich auf eine ganz andere Art und Weise mit den Spielmechaniken beschäftigen musste. Viel detaillierter, wie kann man am schnellsten Erfahrungspunkte farmen. Und dann ja ganz eigene Spielstrategien entwickelt habe, beziehungsweise online recherchiert habe, wie man irgendwie, ja, ich war ganz involviert in diese Spielmechanik wegen der Trophäe. Und deshalb scheint es für mich so, dass eine gute Trophäe auch immer, dass sie ist gut, wenn sie das, was ich schon kann, was ich gelernt habe in der spielerischen Mechanik, besonders herausfordert. Oder, und da gehört dieses Portal-Achievement ja auch mit dazu, mich zum subversiven Spielen anhält. Das Spiel gegen seine eigentlichen Regeln zu spielen.
Es gibt diese, die Platin-Trophäen, die erhält man ja normalerweise, wenn man alle Trophäen des Spiels auf der PlayStation komplett gesammelt hat. Die wird dann als letztes freigeschaltet. Und um alle zu erreichen, da muss ich mich natürlich intensiv mit einem Spiel beschäftigen, weil es wirklich Achievements gibt, welche sehr, sehr schwer zu erreichen sind. Es gibt Achievements, die erst zustande kommen, wenn man 3000 Stunden zum Beispiel gespielt hat oder wenn man Erster der Weltrangliste geworden ist oder wenn man ganz besondere Sachen macht, wie bei im Koop-Modus vom Portal, wenn man da gemeinsam, also wirklich koordiniert, sich grüßt und Gesten macht, die einen dazu anhalten, mit dem Spiel selber zu spielen oder das Spiel auszureizen und weiter zu erforschen. Und das sind natürlich dann besondere Sachen, wenn es gerade wie bei dir der Spieler dazu angehalten wird, komm an den Punkt, hast du noch nicht geschafft, steig doch noch eine Ebene tiefer mit rein. Und ich denke, das macht auch ein gutes Achievement aus oder ein gutes Achievement-Konzept für das ganze Spiel.
Können wir denn vielleicht als Fazit aus dem Gespräch jetzt mitnehmen, diesen Appell zu mehr Mut, zur Kreativität mit Achievements? Weil das ja quasi die Möglichkeit ist für Entwickler ihr eigenes oder für Studios ihr eigenes Spiel nochmal zu betrachten und sich anzuschauen, wie könnte man das, entweder wie könnte man ihm nochmal so eine extra Herausforderung mitgeben, dem Spieler? Oder wie kann man auch Leute dazu anhalten, das Spiel gegen die eigentlichen Regeln zu spielen und nochmal was ganz anderes damit anzufangen? Und also weniger auf Belohnung von Repetition zu setzen und stärker auf also ludologische Herausforderung und kreativer Umgang mit den spielerischen Regeln.
Die Entwickler, die sind natürlich auch immer in einer Zwangslage. Die bekommen von Xbox gesagt, ihr müsst 50 Achievements machen und dann fangen sie an zu überlegen. Aber mittlerweile ist es so, dass es wirklich sehr gute Konzepte bei Spielen gibt, wo die Achievements aufeinander aufbauen, wo genau solche Handlungen belohnt werden oder sogar die eine Nichthandlung belohnt wird. Und für die Entwickler wäre es wahrscheinlich gut, ein Feedback zu bekommen oder so ein Konzept zu entwickeln, was die Spielerschaft denn gut findet.
Die Kritik an Trophäen ist ja oft, dass sie einfach nur stumpfe Repetition belohnt und dafür einfach nur jemanden belohnt, der irgendwie halt, ja, weiß ich nicht, extra viel Zeit investiert und so. Und ich frage mich eben, wie ein kreativerer Umgang mit Trophäen ermöglicht werden kann, sodass Trophäen grundsätzlich interessant werden für jemanden, der das Spiel ein bisschen abklopfen will auf seine, ja, also wo man es vielleicht mechanisch subversiv nutzen kann und wo man vielleicht andere Dinge mit dem Spiel noch machen kann, als man ursprünglich gedacht hatte. Ich glaube, dafür sind Trophäen eigentlich richtig gut.
Ja, Trophäen bieten natürlich Anhaltspunkte, um sich weiter mit dem Medium des Computerspiels zu beschäftigen, die Grenzen auszuloten und dann vielleicht auch Spielmechaniken zu entdecken oder Räume zu erforschen, die man in den normalen Level-Design nicht auf der Silbertablett präsentiert bekommt. Also, dass man belohnt wird, jetzt mal mehr Zeit in das Computerspiel reinzustecken, sich damit weiter zu beschäftigen und wirklich aktiv probiert, auf Achievements hinzuspielen, weil man möchte ja seine Sammlung, sein Repertoire an Achievement ausbauen. Und ich denke, das ist relativ gut. Und im Gegenteil dazu, wie du schon gesagt hast, dass es immer die gleichen Achievements sind, die wirken sogar sie rufen sogar Desinteresse hervor. Es gibt eine Studie, die besagt, wenn man eine Achievement erwartet, dass es dann mehr oder weniger schon fast demotivierend ist, dass es dann störend ist, dass man dann halt von der Immersion, in der man sich im Computerspiel befindet, herausgerissen wird, weil es ploppt ja irgendwas auf, aber ich möchte doch gerade spielen, nicht schon wieder sowas Nerviges, diese bitte nicht, sondern wirklich, dass man dann anfängt, ich bekomme ein Achievement und ich freue mich drüber, weil ich etwas ganz Besonderes geschafft habe. Oder ich freue mich darüber, dass ich jetzt eine neue Art der Rezeption entdeckt habe, weil ich halt dort etwas gemacht habe, was vielleicht sogar gegen die Spielregeln verstößt. Und das auch mit zum Spiel gehört natürlich.
Go. Das war nix. Auch nix. Jetzt. Das war Tobias Gläser. Vielen Dank für das Gespräch. Tobi, das klingt jetzt doch erstmal eigentlich ganz gut, oder? Was ist das? Was hast du denn gegen Trophäen immer?
Ja, stimmt. Wir haben ja jetzt hier in unserer Form als Diskutanten, können wir ja verraten, die Position, also Stefan ist ja der Platinjäger.
Das stimmt ja gar nicht. Ich bin überhaupt kein Platinjäger.
Ich würde dich als Platinjäger bezeichnen.
Warum? Also ich habe ja gerade auch extra noch gesagt in dem Interview, ich kaufe mir kein Spiel, um eine Platin-Trophäe zu bekommen.
Nee, das nicht.
Es gibt ja so Leute, die kaufen so Hannah Montana The Game.
Was?
Ja, weil man da weiß, da kriegt man die Platin-Trophäe innerhalb von 10 Minuten. Die kaufen das, spielen das Platin-Trophäe und weg damit.
Das hat mich tatsächlich überrascht, das habe ich so auch noch nicht gehört. Aber das, was ich meine, wenn ich dich als Platinjäger bezeichne, dass du ganz oft mir erzählt hast, oh, ich habe jetzt gerade das habe ich platiniert und das habe ich platiniert. Also ich habe immer das Gefühl, dass wenn du ein Spiel spielst, dass du das auf jeden Fall platinieren musst.
Nee, das stimmt nicht. Wenn ich ein Spiel, also bei mir ist es so, wenn mir ein Spiel richtig gut gefällt, dann platiniere ich es. Wenn ich allerdings sehe, also es gibt zwei Möglichkeiten, dass ich ein Spiel nicht platiniere. Das ist einmal, wenn es einfach nicht so gut ist. Ich spiele eigentlich meistens Spiele durch. Ich breche sie in der Regel nicht in der Hälfte ab oder sowas, sondern ich spiele sie dann schon durch, um mir das Gesamtkunstwerk sozusagen anzuschauen. Und dann entscheide ich das. Wenn es mich nicht gefesselt hat, platiniere ich es natürlich auch nicht. Und es gibt auch so Fälle, wo ich dann sehe, wenn ich die Trophäenliste durchschaue, mal, sagen wir mal, South Park, The Stick of Truth, ist so ein Beispiel. Das habe ich durchgespielt ohne Guide und so, einfach so, freie Schnauze. Und habe dann danach, nachdem die Credits gelaufen sind, auf die Trophäenliste geschaut und habe gesehen, dass da Trophäen dabei sind, wo ich dann das Spiel irgendwie, da muss ich es neu anfangen, muss es wieder komplett bis zur Hälfte durchspielen, weil ich Collectibles sammeln muss, die ich verpasst habe vorher. Und das ist mir dann so viel Zeitaufwand, dass ich dann sage, also, nee, dann lasse ich das lieber. Vielleicht irgendwann nochmal, wenn ich nochmal irgendwie sage, jetzt, wenn jetzt zum Beispiel dann The Fractured But Whole rauskommt, ja, eine rektakuläre Zerreißprobe, dann ist es vielleicht so, dass ich sage, okay, ich spiele das erste dann nochmal und sammle dann irgendwie diese Trophäen und so. Aber erstmal nicht, nee.
Also ich muss zugeben, ich habe bis jetzt, glaube ich, noch kein einziges Spiel platiniert. Also wenn, dann müsste ich das ja auch bewusst machen. Und habe ich bis jetzt noch nicht gemacht. Das reizt mich aber auch nicht. Also ich dachte auch lange zur Zeit, obwohl ich ja auch jetzt schon länger eine PlayStation 3, wo ja dieses ganze Trophäensystem für mich auch das erste Mal da war, habe ich lange gedacht, platinieren heißt, dass du das Spiel auf der schwierigsten Stufe durchgespielt hast. Das dachte ich immer, wenn du gesagt hast, du hast es platiniert. Aber jetzt haben wir ja nochmal gelernt, die Platin-Trophäe ist, wenn du alle Trophäen erreicht hast. Genau. Und also das würde mich, also ich fand das schon irgendwie mit dem, ich spiele es auf der höchsten Schwierigkeitsstufe, das konnte ich nachvollziehen, so, weil man will sich quasi nochmal der vollen Schwierigkeit des Spieles halt widmen, ohne Stützräder, das Spiel wirklich meistern, das konnte ich irgendwie ein Stück weit nachvollziehen, wobei ich auch immer diese Trophäe trotzdem nicht als Reiz wahrgenommen habe. Aber jetzt diese Idee, ich spiele alle Trophäen, egal ob die jetzt irgendwie reizbar sind oder nicht, reizvoll sind oder nicht, nur um diese Platin-Trophäe zu. Also mich reizt es gar nicht. Und
aber also ist es denn so, nehmen wir mal an, du spielst jetzt ein Spiel.
Ich spiele ein Spiel.
Und sagen wir mal, was ist denn mal ein ganz gutes Beispiel? The Last of Us.
Ja.
Da kriegst du automatisch ganz wenige Trophäen nur, wenn du das durchspielst.
Ja.
Und jetzt siehst du, schaust du die Trophäenliste überhaupt an oder gar nicht?
Ich habe mir die mal angeguckt, aber nur, weil ich so ein bisschen mit der PlayStation rumgespielt habe und auch gerade nichts hatte, was ich gerade spielen will. Und da habe ich mir deine Trophäenliste mal angeguckt und quasi mit meiner verglichen. Und da habe ich mal geguckt, so, beziehungsweise du kriegst ja manchmal auch angezeigt, du hast das Spiel zu so und so viel Prozent durchgespielt. Mhm. Und in dem Kontext habe ich auch mal so ein bisschen geguckt. Aber
die Frage kommt noch, weil, also,
ach so.
The Last of Us, schaust du dann, wenn du dir die Trophäenliste anschaust, siehst du ja sowas wie zum Beispiel, finde alle Sammelobjekte, höre alle Nebengespräche und sowas. Und ist es dann, für mich ist es dann halt immer so, wenn mir ein Spiel richtig gut gefällt, wie zum Beispiel The Last of Us, dann möchte ich gerne auch alles, was es zu bieten hat, in mich einsaugen. Und das gehört dann dazu. Der Multiplayer von The Last of Us zum Beispiel. Ja? Also abgesehen davon, dass die The Last of Us Multiplayer-Trophäen absolut, auf Englisch würde man sagen, pain in the ass, also absolut anstrengend sind. Ja? Mhm. Widerspenstige Mistviecher, wo man also irgendwie viel nochmal machen muss und so. Aber halt, ich hätte den Online-Modus von The Last of Us ja nie gespielt, wenn es nicht die Trophäen gegeben hätte. Und dadurch habe ich dann nochmal eine komplett neue Spielerfahrung gemacht, von der ich gar nicht wusste, dass sie da ist oder sie gar nicht so richtig im Blick hatte. Weil klar ist, The Last of Us natürlich hauptsächlich ein Singleplayer-Spiel, aber es war eines der Titel, mit dem ich im Multiplayer am meisten Spaß hatte.
Ja, also die Ebene kann ich auch verstehen. Also auch so dieses Metaspiel und auch so diese Ideen, die ja dann auch irgendwie generiert werden. Irgendwie spiele das Spiel nur mit einem Messer durch oder so, könnte ja auch eine Trophäe sein. Dass das dann nochmal irgendwie reizt, was zu machen, was man vielleicht auch irgendwie rein des Juxes wegen vielleicht auch nicht machen würde. So, dass man halt sagt, okay, jetzt spiele ich das Spiel nochmal, aber ich benutze nur das Messer. Wobei ich aber auch dabei denke, so, warum machen die Leute das nicht irgendwie von sich aus? Also das ist eine gewisse Kreativität, die man bei Videospielen entwickelt oder entwickelt hat, weil man dann sich einfach sagt, so, ja, ich habe das Spiel halt jetzt schon so und so oft durchgespielt. Mal gucken, was passiert, wenn ich einfach nur mit dem Messer spiele, statt halt irgendwie mit der Waffe. Oder wenn ich nur pazifistisch spiele, ist ja zum Beispiel auch was wir manchmal machen. So, das finde ich, also klar, natürlich kann man halt auch irgendwie sagen, das reizt, also es regt zur Kreativität an und die Spieleentwickler, EntwicklerInnen geben damit eine gewisse Kreativität auch an die Spieler weiter, die dann sich dann an dieser Kreativität so ein bisschen laben können, aber so richtig überzeugt bin ich ja von Trophäen nicht und also manchmal muss ich auch sagen, nerven sie mich. Also zum Beispiel bei The Last of Us hat es mich gestört.
Aber ich kann das gar nicht verstehen, wie können Trophäen nerven?
Also, also Trophäen, die halt irgendwo stehen würden. Also ich gehe in das Menü rein und ich gucke mir die Trophäe an und dann kann ich irgendwie nachgucken. Du hast so und so viel Gegner getötet, so und so viel, keine Ahnung, mal gewonnen oder so. Oder du hast irgendwie 20.000 Mal den Ball gekickt in FIFA oder so, dann finde ich das als reine Statistik, finde ich das irgendwie spannend. Also zum Beispiel bei manchen Spielen, bei Razogun zum Beispiel, kriege ich ja am Ende so einen Score, wer wie viele gegnerische Schiffe abgeschossen hat. Sowas finde ich dann auch irgendwie ganz lustig und ganz nett, aber das ist dann immer außerhalb des Spiels. So, ich habe das Level habe ich durchgespielt und dann kommt irgendwie ein Screen und der sagt mir, Level bestanden, geschafft und dann wird mir sowas angezeigt. Und das kann auch meinetwegen in der Form von irgendwie Trophäen sein, die dann irgendwie aufblinken oder so. Aber innerhalb des Spieles, also es kommt auch auf das Spiel drauf an, aber bei solchen sehr storylastigen Spielen und die auch irgendwie darauf ausgelegt sind, dass man sich irgendwie in die Story hinein versenkt, da stört's mich, weil dann ploppt dann irgendwie sowas links oben auf und sagt dann irgendwie was. Manchmal finde ich es auch lustig, also wenn es irgendwie sowas ist wie.
Das Meta-Kommentar gibt's auch manchmal.
Genau, sowas ist wie bei Razogun zum Beispiel gibt's, glaube ich, ein paar ganz, ganz lustige Trophäen. Irgendwie Savior of the World oder so. Dass du dann irgendwie alle von diesen Männchen gerettet hast und so, oder dass du irgendwie so und so viel Multiplikator und so weiter hattest. Sowas finde ich dann lustig, weil das weist mich dann auf etwas hin. So, also im Interview haben wir gehört, also Trophäen können auch etwas anzeigen, also sowohl für die Community, aber auch quasi innerhalb des Spiels. Da finde ich es manchmal ganz lustig, aber hauptsächlich finde ich Trophäen eigentlich, also du kritisierst ja immer so diese diese Federngeschichten, so wie wir bei Assassin's Creed, die da reingeklatscht werden. Und ich würde aber das, was noch darüber liegt, kritisieren. So, sammle 20.000 Federn und dann kriegst du diese Trophäe. So, ich habe nämlich ja auch mal World of Warcraft gespielt und da ist das Spielsystem ja teilweise schon so. Also gehst ja irgendwo hin, kriegst eine Quest und dann kriegst du gesagt, töte 10 Orks oder so oder irgendwelche Viecher. Und das verbinde ich halt mit Trophäen, dass ich eigentlich irgendwas Repetitives, Langweiliges tun soll, damit ich am Ende so ein Pfadfinder-Badge bekomme.
Aber was ich dabei verwirrend finde, also die Federn, die ständigen Repetitionen in Games, die finde ich problematischer, weil ich sie nicht umgehen kann, weil ich sozusagen damit unmittelbar konfrontiert werde, dass es diese Sachen gibt und dann gibt es eventuell sogar noch irgendwelche zusätzlichen Inhalte, die hinter diesen Sachen versteckt sind. Ja? Also wenn ich dann dieses und jenes mache, bekomme ich irgendwie, weiß nicht, gibt es eine Cutscene oder ein anderes Ende, alternatives Ende, sowas. Die Benachrichtigung von den Trophäen, die kannst du ja komplett deaktivieren im Menü. Das weißt du gar nicht, ne?
Nee, soll ich ja mal machen.
Das solltest du vielleicht mal machen.
Ich sollte allgemein die Benachrichtigung mal deaktivieren. Ich hatte letztens eine kurze Off-Topic. Ich hatte letztens eine schöne emotionale Szene in Assassin's Creed tatsächlich. Und dann ploppte irgendwie auf Update von der und der Demo. Und ich dachte mir so, nee, jetzt ist es nicht. Aber ja, vielleicht soll ich es mal machen.
Also genau, du kannst im PS4-Menü kannst du die Benachrichtigung komplett konfigurieren. Ansonsten bekomme ich ja auch, also du kannst zum Beispiel auch einschalten oder ausschalten, dass du benachrichtigt wirst, wenn Freunde online gehen oder wenn Freunde irgendwie in einer Party sind oder sowas.
Ja gut, dann nehme ich den Teil der Kritik an Trophäen zurück.
Trophäen kannst du einfach, wenn die dich gar nicht interessieren, kannst du einfach sagen, benachrichtige mich nicht, dann werden die im Hintergrund gesammelt oder auch nicht. Du musst da nicht reinschauen, wenn du möchtest. Wenn es dich interessiert, kannst du es machen. Für mich ist es halt gut, weil ich dann vor allem, wenn man bewusst auf der Suche nach einer Trophäe ist, dann ist es halt gut, wenn man in der Stelle an dem also wenn man in dem Spiel an dieser Stelle ist und versucht, die zu machen, sagen wir mal, Uncharted tötet 3 Gegner gleichzeitig mit einer Granate. Sowas. Und dann begibst du dich an diese Spielsituation, du suchst dir vielleicht eine optimale Stelle aus, wo man das machen kann und spielst es dann immer wieder, bis es quasi funktioniert hat. Und das würde ich dann schon gerne sehen, wenn es funktioniert hat, indem dann es auch zufriedenstellend, so ein Aufblinken, so bling, und dann macht es dann nochmal, dann verschwindet die wieder und für die Platin macht es dann nochmal bling. Platin-Trophäe. Und dann denke ich mir irgendwie so, jetzt kann ich das Spiel beiseite legen, bin ich fertig und dann muss ich mir es auch erstmal nicht mehr anschauen.
Ja, aber das ist das, was bei mir dann, also genau das Gleiche, aber umgedreht ist, dass ich mich darüber ärgere, dass es dieses Spielelement noch gibt und ich mir dann halt denke, du hast das Spiel eigentlich nicht abgeschlossen, weil du hast die ganzen Trophäen nicht, du hast das und das halt nicht gemacht und so und manchmal kriegst du ja auch irgendwie eine Prozentzahl angezeigt, irgendwie das Spiel so und so weit zu Ende gespielt und so und dann denke ich mir immer, eigentlich habe ich es noch nicht durch. So, das ist sowas, also das ignoriere ich auch, das ist genauso das gleiche wie bei halt irgendwelchem Sammelcontent bei einem Spiel von Ubisoft, das wir nicht mehr nennen.
Ein Publisher, dessen Namen wir nicht mehr nennen.
Nicht gespielt werden soll.
Auch noch sagen. Ich mag Ubisoft, ja, die machen ja auch echt gute Sachen hier. Aber ja. Ich möchte noch, vielleicht ist es jetzt die richtige Zeit, um meine Top 5 der erinnerungswürdigsten Trophäen anzubringen.
Ach so, ja, du hast. Die
ich nämlich mitgebracht.
Genau, du hast das mitgebracht. Ich habe mich dagegen geweigert, weil das wenig sinnvoll ist, weil ich eigentlich eine tiefe Abneigung gegenüber Trophäen habe. Dann hau doch mal raus. Vielleicht kannst du mich auf die dunkle Seite ziehen.
Genau. Ich habe nämlich 5 Trophäen mitgebracht, die ich spannend fand. Es sind noch mehr, es gibt noch mehr. Ich hätte noch mehr auswählen können, aber ich habe jetzt diese 5 exemplarisch genommen. Und zwar, die erste Trophäe, die ich richtig spannend fand, die ich mitgebracht habe, ist natürlich die Platin-Trophäe von Journey. Warum ist Journey? Sollte man eigentlich annehmen, da will man ja in so einen Zen-Modus gelangen. Warum will man da irgendwelche Trophäen?
Ja.
Und da ist es aber so, ich fand es spannend in Journey, diese ganzen, da gibt es so Tafeln, auf denen die Geschichte so ein bisschen dargestellt wird. Ja, also da sind dann irgendwelche Metaphern drauf, irgendwelche abstrakten Darstellungen und sowas, von denen man die Geschichte so ein bisschen weiterspinnen kann. Und die sind auch wunderschön. Die muss man alle finden dafür. Und das Allerwichtigste natürlich, man muss, um das zu machen, nicht nur online spielen. Also Journey macht natürlich nur online eigentlich richtig Sinn. Und man muss es mehrmals durchspielen. Und irgendwann, und das ist jetzt kein großer Spoiler, wirst du bekommst du auch so ein weißes Gewand. Mhm. Du wirst einer von diesen weißen Reisenden. Und du hast dann diese Funktion. Und das ist schön, ich spiele Journey auch sogar noch über die Platin-Trophäe hinaus, weil du bist dann sozusagen so ein Wegweiser. Ja? Da kommen dann andere junge Reisende, die siehst du am Gewand, die machen das erste Mal und die sind auch so ein bisschen desorientiert. Und denen kannst du den Weg weisen. Und du kannst sagen, hier, schau mal, da hinten ist noch was. Oder du kannst denen helfen. Und das ist so schön.
Ja, aber Stefan, ist es dann die Trophäe oder das Gewand? Oder ist das Gewand Teil der Trophäe?
Ja, letzteres. Und also es ist natürlich, die Trophäe an sich, also die Trophäe an sich hat für mich keinen Wert. Weil, naja, wobei, ich will das relativieren. Die Trophäe hat insofern Wert, als dass ich, wenn ich dann durch die Liste der Trophäen schaue, mich daran zurückerinnere an den Moment, an dem ich sie ergattert habe. Mittlerweile gibt es auch diese Funktion, dass die PS4 zum Beispiel automatisch Screenshots erstellt. Mhm. Und dann gehe ich dann da durch und da kann ich mir meine Spiele, die ich gespielt habe, anschauen und da habe ich dann ein bisschen Erinnerungen gesammelt. Wie der Tobias Gläser sagte, wie so ein kleines Museum, in dem ich, das kann das anderen Leuten zeigen, ich kann aber auch für mich selbst nochmal durch dieses Museum meiner spielbiografischen Erinnerungen gehen. Und es ist natürlich mit Erfahrungen verbunden. Tatsächlich mit ganz klaren spielerischen Erfahrungen, zum Beispiel Journey mehrmals durchzuspielen. Ich finde, Journey ist dafür perfekt geeignet, um es mehrmals zu erleben. Dann Nummer 2, Flower.
Ah.
In Flower gibt es eine Trophäe. Sind es jetzt beides sehr ähnliche Spiele,
aber. Nur, finde ich schlimm.
Welcome Back heißt die Trophäe. Und die Beschreibung dafür ist: Play the game after a week-long break. Das ist, glaube ich, die einzige Trophäe, die ich kenne, die man dafür bekommt, dass man nicht spielt.
Ich kenne noch eine.
Welche?
Es gibt die, warte kurz. Es gibt die Go-Outside-Trophäe von Stanley Parable.
Ah.
Don't play Stanley Parable for 5 years. Ich habe es jetzt schon länger nicht mehr gespielt. Vielleicht bekomme ich unabsichtlich eine Trophäe.
In Stanley Parable, das ist ja sozusagen dann nochmal der kreative Kommentar auf Trophäen. Da gibt es auch eine Trophäe, die man nicht bekommen kann.
Ja, genau.
In Uncharted 4 gibt es eine Trophäe, die heißt Ludonarrative Dissonance. Also ludonarrative Dissonanz. Mhm. Mit der Beschreibung Defeat 1000 Enemies. Das ist also auch ein Metakommentar hier. Ja? Die machen sich so ein bisschen über diese Idee der ludonarrativen Dissonanz lustig. Indem sie sagen, du bekommst es, wenn du 1000... Und da, ich wusste das nicht, sondern es hat sich zufällig ergeben, dass ich 1000 Gegner getötet habe. So. Und dann ploppte das so auf und das, da musste ich schon echt schmunzeln. Rayman Legends hat eine Trophäe, die ich nicht habe. Und was mich wurmt. Die Trophäe heißt Truly Awesome. Die Beschreibung, ganz einfach klingt das, reach the final level of awesomeness. Klar, so, ne, Punkte sammeln, das ist kein Problem. Allerdings, um diese Trophäe zu bekommen, muss man an täglichen und wöchentlichen Challenges teilnehmen, um das Awesomeness-Level zu steigern, sodass man, wenn man gut spielt, einige Monate braucht. Wenn man schlecht oder mittelmäßig spielt, dann kann das schon mal eher auch in die Jahre gehen. Du musst dieses Spiel also eigentlich im Prinzip jeden Tag, zumindest aber jede Woche, wieder einlegen und spielen, um überhaupt die Chance zu haben, diese Trophäe zu bekommen. Deshalb fand ich sie erinnerungswürdig, weil sie super schwer ist. Und die letzte Trophäe, die ich mitgebracht habe, ist Mirror's Edge, die Platin-Trophäe. Das war auch die erste Platin-Trophäe, die ich hatte. Mirror's Edge. Erinnerst du dich noch an das erste Mirror's Edge?
Ja, klar, ich hab das ja.
Da ist nämlich, Teil der Platin-Trophäe ist nämlich auch, dass man sozusagen einen Speedrun durch das komplette Spiel machen muss. Und dafür ist Mirror's Edge ja eigentlich gemacht.
Ja.
Und wenn du das normal spielst, dann schaust du dich auch mal um oder du machst diese, erkundest ein bisschen. Und dann allerdings für die Platin-Trophäe, das sind also mehrere Untertrophäen, die man braucht, muss man durch das Spiel durchrennen, so schnell wie es nur irgendwie geht. Und das hat mir so viel Spaß gemacht. Und da habe ich damals dann auch angefangen, das war das erste Mal, dass ich Trophäen gesammelt habe. Und von da an habe ich mir gedacht, boah, das mache ich jetzt immer, wenn ich ein Spiel gut finde. Und so ist es auch gekommen. Habe ich dich jetzt auf den Geschmack bringen können?
Also, mir ist noch aufgefallen, dass es tatsächlich Dinge gibt, wo ich Trophäen gut finde, beziehungsweise wo ich die lustig fand und wo die auch einen gewissen Reiz für mich hatten. Aber auch eher aufgrund von dieser Museumscharakter, und zwar bei Nike Run. Also eigentlich ja etwas, was kein Spiel in dem eigentlichen Sinne ist, sondern mehr, wir hatten ja schon mal über Gamification geredet. Und da finde ich das dann irgendwie
gut, weil wenn ich joggen gehe, dann kann ich das schlecht irgendwie festhalten oder so. Und da an der Stelle, da finde ich das irgendwie ganz lustig. Aber das bringt dann irgendwie so ein das Metaspiel in etwas hinein, was ja kein Spiel ist. Wir hatten ja da schon mal drüber gesprochen. Aber worüber ich auch noch mal vorhin nachgedacht habe, ist, du hast ja Metal Gear Solid, hast du nicht gespielt.
Nee.
Aber bei Metal Gear Solid zum Beispiel gab es, wenn du das Spiel einmal durchgespielt hast, oder ich glaube zwei oder dreimal auf jeden Fall für das Durchspielen des Spieles, hast du am Ende ein rotes Bandana bekommen und solche Geschichten. Also hast dann darüber hast du neue Fähigkeiten bekommen und das war so ein bisschen, das hat dir das Spiel leichter gemacht, beziehungsweise du hast dann damit mehr machen können. Und sowas finde ich halt irgendwie eigentlich besser als Achievements. Also sowas wie das weiße Gewand. Weil ich glaube, das Problem, was ich zum Beispiel bei so Spielen wie Assassin's Creed habe, ist die Federn, die du ja auch sammelst, um eine bestimmte Trophäe zu bekommen und dann auch noch Spielinhalt, die sind da halt reingeklatscht. Und bei anderen Spielen sind halt auch die Trophäen so draufgeklatscht, dass ich mir halt denke so, was hat das mit der eigentlichen Geschichte des Spiels zu tun? Das sind irgendwie so Fremdkörper innerhalb des Spieles. Vielleicht ist es dann, wenn ich es durchgespielt habe, aber ich fasse Spiele auch eigentlich selten, nachdem ich sie durchgespielt habe, nochmal an. Das ist vielleicht auch das Ding, was mich daran stört, dass wenn ich das Spiel dann nochmal spielen würde, dass ich dann vielleicht bei den Trophäen nochmal irgendwie einen neuen Reiz finden würde, damit das Spiel auch irgendwie nicht irgendwie abnimmt an der Spiele am Spielspaß. Was ich aber auch verstehen kann, ist halt so das mit der Community. Es gibt zum Beispiel auch diese Funktion, dass du bei Forenprofilen deine Trophäenliste, die sich dann automatisch ergänzt, einbinden kannst und dass die anderen Leute in dem Forum dann sehen können, was du so gespielt hast und worin du gut bist. Das kann ich auch verstehen.
Kann ich noch was dazu hinzufügen?
Ja, klar, ich muss hier keinen Monolog halten.
Ich will nämlich schon irgendwie klar sagen, so, deshalb, ich würde mich auch nicht als Trophy Hunter oder sowas verstehen, weil es gibt natürlich gute und schlechte Trophäen. Ja, das ist wie überall im Leben. Es gibt auch gute Früchte, schlechte Früchte. Und deshalb finde ich irgendwie, ich muss jetzt nicht alle Trophäen immer haben oder so. Und wenn ich dann, vor allem wenn ich dann sowas sehe wie GTA 4, wo du dann irgendwie in allen Spielen Ranglisten Erster sein musst im Online-Modus und dann ist das alles auch irgendwie noch so abhängig vom Zufall. Und also, da sind auch Sachen, das mache ich dann auch einfach nicht, wo ich mir dann denke so, nee, komm, ich schaue mir den Multiplayer-Modus gerne mal an, aber das muss dann nicht sein. Also, ich finde schon, es muss sich auch von der, es kann sich rentieren von, also, diegetischen Belohnungen, ja, also, indem man diegetische Belohnungen bekommt, zum Beispiel irgendein Bandana oder ein tolles Gewand oder eine neue Fertigkeit. Es kann auch durch die Spielerfahrung selbst belohnend sein, indem ich weiß, okay, ich habe jetzt noch mal was ganz anderes gemacht, was Subversives gemacht, zum Beispiel. Schaffe Resogun komplett von vorne bis hinten durch, ohne zu schießen, zum Beispiel. Und weiß nicht, ob es diese Trophäe jetzt gibt, aber so in diese Richtung. Es gibt auf jeden Fall Challenges, bei denen man in Resogun nicht schießen darf. Da darf man durch den Boost sozusagen. Ja. Ja, ne? Und ich glaube, man muss halt unterscheiden. Es gibt solche und solche Trophäen. Ich würde nicht grundsätzlich zwanghaft alle sammeln. Aber die ich mache, die sind in der Regel auch gut. Ich sehe ja vorher, ich schaue auf der Liste nach. Es gibt mittlerweile auch die Möglichkeit, auch so diese versteckten Trophäen sich anzeigen zu lassen. Und wenn ich sehe, so, ja, das könnte interessant sein und das könnte mir nochmal eine andere Perspektive auf das Spiel geben oder eine neue Herausforderung. Final Fantasy X, ja. Wenn du dann nicht die Trophäen holst, dann siehst du ja, also, wie lange habe ich für Final Fantasy X gebraucht? Vielleicht 70 Stunden oder so. Und dann, um das zu platinieren, noch mal so viel. Ja. Also, es gibt einen ganz entscheidenden Bereich in diesem Spiel, den man überhaupt nicht erfährt, den man überhaupt nicht sieht, wenn man nicht versucht,
das ja, aber bei, also bei Final Fantasy 8 gab es aber zum Beispiel auch noch so ein Level, da muss man zu so einem Baum fliegen oder so. Das war erst, nachdem du die eigentliche Story durchgespielt hast. Und der Unterschied wäre, glaube ich, mittlerweile, dass man mittlerweile irgendwo eine Trophäe hinklatscht, die man halt sieht. Und also was heißt hinklatscht, aber quasi die existiert und dann weiß ich, ich muss das und das noch schaffen. Also da steht dann irgendwie, töte die nennen wir sie Aeons oder so, irgendwas Besonderes, irgendwelche Wesen, die nicht zum eigentlichen, zu der eigentlichen Story gehören, die aber noch irgendwie auf dieser Karte dann auftauchen und dann irgendwie 10 Stück davon oder so, dann weiß ich, irgendwo auf dieser Karte müssen die halt irgendwie sein. Und das Ding war aber, dass ich zum Beispiel damals Final Fantasy 8 halt einfach weitergespielt habe, weil so, ich konnte es halt weiterspielen. Und dann habe ich irgendwann aus Zufall halt diesen Ort entdeckt, weil ich die Karte durchsucht habe. Und ich glaube auch dieses zufällige Entdecken und dieses durch die Gegend reisen und dann halt irgendwie noch gucken, was kann das Spiel gerade noch bieten, das fällt dann halt weg. Aber wie gesagt, es ist halt dann gut, weil du es ansonsten vielleicht dann komplett verpassen würdest. Weil wie gesagt, ich bin halt mehr so der Typ, der sich halt denkt, ja gut, ich habe das Spiel jetzt durchgespielt, ich stelle es in den Schrank und fange das nächste an. Weil für mich ist es mehr wie so ein Buch, was ich durchgelesen habe und dann widme ich mich dem nächsten.
Das finde ich auch völlig legitim. Und da ist ja auch der Vorteil, du musst es ja nicht machen. Du musst ja nicht auf die Trophäenliste schauen und die sammeln. Aber ich glaube schon, dass so ein Spiel wie Silent Hill 2 zum Beispiel, was dein Verhalten im Spiel im Hintergrund sozusagen getrackt hat und daran orientiert dir ein unterschiedliches Ende gegeben hat, was aber die Leute nicht wussten, dass es unterschiedliche Enden gibt, dass es gerade in seiner Anfangsphase, als es auf den Markt gekommen ist, doch davon profitiert hätte, wenn es auch irgendwie sowas gäbe, wo du dann siehst, okay, es gibt andere Enden und wenn ich die erreichen will, dann kann ich halt vielleicht recherchieren oder experimentieren meinetwegen, wie ich zu diesen Enden komme. Ich finde, also man muss das ja nicht sich anschauen, wenn man weiß, ich will das Spiel sowieso irgendwie weiterspielen oder sowieso trotzdem nochmal spielen und für mich selbst in aller Ruhe erkunden, kann man das ja machen. Also ich finde, bei Trophäen ist halt so nicht wirklich ein Zwang dahinter.
Ja, aber die Enden zum Beispiel, die hast du ja dann auch über Freunde oder so, hast du ja dann auch erzählt bekommen, ich hatte das und das Ende oder bei mir war das Spiel so und so und dann kommt vielleicht auch die Überraschung. Also ich will mich auch gar nicht absolut gegen Trophäen und Achievements aussprechen, die haben bestimmt auch ihre Begründung, ich kann das ja auch alles nachvollziehen. Ich kann mich aber auch so dieser gehässigen Kritik zum Beispiel von Stanley Parable anschließen, wenn sie zum Beispiel ein Achievement einbauen. Click on door 435 times.
Ja.
So, das ist halt
reine Fleißarbeit.
Genau, es ist reine Fleißarbeit, es ist völlig sinnlos, es ändert nichts am Spiel und so weiter. Also dieser gehässigen Kritik kann ich mich halt ein Stück weit auch verbunden fühlen. Aber Achievements sind halt nun mal mittlerweile da. Und also ich kann halt durchaus sagen, du hast mich ein bisschen auf den Geschmack gebracht. Ich werde demnächst mal gucken, was es für Achievements gibt und ob ich vielleicht mal eins oder zwei davon ausprobiere. Und dann kann ich ja mal nochmal von meiner Erfahrung berichten.
Das ist der falsche Akkord. Der passt überhaupt nicht, ne? Was wollte ich machen?
Irgendwas war da schief.
Oh, der geht auch. Das Pixel-Diskurs-Quiz. Das war total schlimm, entschuldige. Ukulele ist auch ein bisschen verstimmt. wir haben Fragen von Dennis Klimt, einem ehemaligen Kollegen von PS3-Talk bzw. PS4-Magazin, der jetzt allerdings nicht mehr dort ist. Soll ich dir die erste Frage stellen? Oder,
ja, mach aus? Doch mal.
Ich notiere das jetzt hier in dein Notizbuch, unseren Stand. Punktestand ist 0-0 im Moment wieder. Der Oktober hat begonnen. Was ist hier? Wer sagt hier, es ist 15 Uhr?
Mein PC sagt, das ist...
Was ist denn hier los? Großer Gott.
Ich wäre dafür, wir machen nie wieder eine Pause. Der Podcast fällt auseinander. Die Instrumente greifen uns an. Die Computer sagen schon die Uhrzeiten an. Das wird nächste Woche wieder alles besser.
Frage Nummer 1. Bom, 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 bom.
Ja, bitte.
Wie viele Planeten,
ach du Schande,
gibt es in No Man's Sky zu entdecken?
Ach, nö.
Leichte Frage, Tobi.
Was?
Leichte Frage. Wie immer ist es so, dass wir stellen uns gegenseitig Fragen, die ihr uns auch zuschicken könnt. simon@pixeldiskurs.de. Und dann stellen wir uns gegenseitig die Frage. Tobi ist jetzt in der Situation, dass er eine Antwort geben müsste.
Und dann kann ich auch noch mal einen Tipp abgeben. Und dann schauen wir, wer richtig liegt. Wie viele Planeten gibt es in No Man's Sky circa zu entdecken?
Ich glaube, ich habe es schon mal gehört. Ich glaube, ich habe es auch schon mal gelesen. Ich war letztens noch auf der
Website.
Einen, den Mond.
Ah, circa. Ah, ich habe mal was gelesen, aber das waren nicht die Planeten, sondern glaube ich auch irgendwie alles miteinander, also auch irgendwelche Kometen und so weiter noch mitgezählt. Also und das wird ja auch alles generiert und ich glaube, man bräuchte auch so und so viel Jahre, um jeden einzelnen Planeten zu besuchen. Da gab es auch so eine Zahl.
Ich habe neulich mal ein Video gesehen, da hat jemand, so ein Let's Player, der hat einen Planeten komplett zu Fuß umrundet und hat irgendwie 2 Wochen oder so hat er nur das gemacht.
Ach du Schande.
Der ist irgendwie 2 Wochen nur gerade ausgelaufen. Dieses Spiel muss also wahnsinnig spannend sein.
Oder wahnsinnig groß.
Das ist ja momentan, ist da auch, ich füge das mal hinzu, während du noch nachdenkst, besteht da sogar scheinbar die Gefahr eines drohenden Gerichtsverfahrens, weil in England tatsächlich so, diese ja. Werbeaufsicht, die es dort gibt, irgendwie da jetzt momentan ein Auge drauf hat und schaut, ob No Man's Sky nicht vielleicht irreführende Werbung betrieben hat, indem sie Features und grafische Details versprochen haben, die im Endeffekt nicht im Spiel waren. Also, wie viele Planeten gibt es in No Man's Sky circa zu entdecken?
Ich sag 5 Millionen.
Ich sag 18 Quintillionen.
Was? Planeten?
Ja.
Ach du Schande.
Jetzt ist die Antwort hier. 18 Trillionen.
Was hast du gesagt? Quintillionen? Ist das überhaupt eine Zahl?
Ich weiß es nicht.
Ich würde sagen, wir haben beide keinen Punkt.
18 Trillionen. Okay, kein Punkt.
18 Trillionen.
18 Trillionen.
Ja, kriegst du dann ein Achievement, wenn du jeden einzelnen umrundet hast. Du musst du von Generation zu Generation
weiter.
Die Konsole genau. Weitergeben und am Ende irgendwie dein Urenkel.
Also Tobi, du musst ein bisschen runterscrollen, dann findest du die Frage Nummer 2. Jetzt steht 0:0.
Hallo? Ah, jetzt.
Bom, 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 bom.
Okay. Leicht 2. Wie heißt der Fischer in Hemingways Der alte Mann und das Meer? Hä?
Das ist doch überhaupt kein Spiel.
Das ist doch ein Buch.
Das. Ach so, siehst du, ich habe Dennis gesagt, als er die Frage zu einem Thema deiner Wahl. Ich dachte ach natürlich so. Dabei, ein Thema, ein Games-Thema deiner Wahl. Dennis, ich, I appreciate your question.
Der Stefan, den musst du jetzt beantworten.
Santiago.
Ah, wo sind denn die Antworten?
Ich habe das nämlich gelesen.
Ganz unten. Oder kommt die jetzt hier danach?
Die kommt danach.
Ja, Santiago, ein Punkt für dich.
Yay, 0:1.
Aber Santiago, das ist gut. Ernest jetzt, Hemingway. Jetzt habe ich nämlich eine Chance.
Jetzt ist eine Chance, weil es nicht nur um Games geht.
Ja. Zitiere eine Stelle aus Shakespeare, würde ich hinkriegen.
Sein oder nicht sein?
Nee, die nicht.
Mittel 1. Bom, 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 bom.
Was ist denn eigentlich das Thema?
Es gibt kein Thema.
Ach so.
Offensichtlich. Gerade hatten wir hatten jetzt No Man's Sky, ja, dann hatten wir Ernest Hemingway, der alte Mann und das Meer.
Und was kommt jetzt?
Wer entwickelte die Chronosphäre, eine Waffe der Alliierten im Command and Conquer-Universum? Oh. Wer entwickelte die Chronosphäre, eine Waffe der Alliierten
im
Command and Conquer-Universum?
Die Figur oder die Partei? Also, weil man spielt ja unterschiedliche Parteien.
Das weiß ich jetzt nicht. Weißt du die Partei?
Ja.
Dann sag sie.
Ja, die Amerikaner.
Ja, die Waffe der Alliierten, okay. Das ist also irgendwie schon relativ augenscheinlich. Aber wahrscheinlich gibt es da noch eine Figur oder so. Ansonsten, weil also die Amerikaner.
Ach so, da steht ja schon die Alliierten, das habe ich jetzt
nicht mitgekriegt. Ja, eine Waffe der Alliierten.
Ach so.
Also wobei müssen ja nicht die Amerikaner sein. Aber ich weiß jetzt nicht.
Nee, aber die Amerikaner haben in Command & Conquer immer die Luftwaffen. Also die ganzen Geschichten, die aus der Luft kommen und so und die. Die anderen, die haben dann nochmal andere Funktionen. Nee, die Figur weiß ich nicht. Ich habe Command & Conquer 3, glaube ich, gespielt. Aber 2 nicht.
Okay, dann skippe ich zur Antwort. Ich sage Commander Roger Johnson.
Ernest Hemingway.
Oh, okay. Albert Einstein.
Ach so.
Ah.
Ja.
Kein Punkt. 0:1. Frage Nummer 4. Bum, 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 bum.
Es wird Regisseur oder Coriosa. Wer oder was ist ein Lombax? Oder Lombax? L-O-M-B-A-X. Ist das nicht, das ist Teil von Dr. Seuss? Nee, das ist der. Wer ist denn das?
Lombax. Wer oder was ist ein Lombax? Also, ich habe keine Ahnung. Ich sage, Lombax ist ein. Ein Lombax. Nicht googeln, du musst doch deinen Tipp noch abgeben.
Ich google nicht danach, ich google nach was anderem.
Nicht googeln während dem Quiz. Es wird nicht gegoogelt während dem Quiz.
Ich wollte doch noch was anderes gucken.
Ich will mal gar nicht was googeln.
Ich bin auch gar nicht dran, Mann.
Wo sind wir denn hier? Also ich sage, ein Lombax ist ein. Das ist ein Teilchenbeschleuniger, der durch eine extreme Beschleunigung der Teile die Lichtgeschwindigkeit zu überschreiten in der Lage ist und dadurch Zeitreisen ermöglicht. Ich habe keine Ahnung.
Du meinst eine TARDIS.
Soll ich mal auflösen oder soll ich noch einen Tipp abgeben?
Das kannst du machen, wie du möchtest. Wenn du glaubst, du hast einen sinnvollen Tipp.
Nee, ich dachte nur, das wäre das Teil. Es gibt so eine Figur bei Dr. Seuss, diesen Kindergeschichten. Die heißt aber so ähnlich. Das wollte ich gerade googeln, weil ich den Namen vergessen habe. Aber ich weiß es nicht, runter. Was ein Lombax ist. Und, also ich will
voll runter und dann kannst du googeln.
Ja. Ja, das ist doch passend. Ratchet. Aus Ratchet & Clank, eine katzenähnliche außerirdische Lebensform. Das habe ich tatsächlich auch mal gespielt.
Okay. Frage, googelst du jetzt gerade?
Ja,
weil... Google erstmal fertig, dann weiß ich danach, dass du nicht weiter googelst. Der googelt hier während dem Quiz. Kannst du auch nicht mehr, wer wird Millionär? So.
Der Lorax. Der Lorax, okay. Das ist diese Geschichte von Dr. Seuss, die ist ganz toll. Aber egal, back to
Frage
the topic.
Frage Nummer 5. Bum, 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 bum. Tobi.
Ja.
Wann erschien das erste Lego-Videospiel und für welche Konsole? Das erste Lego-Videospiel und für welche Konsole?
Also es war die PlayStation 2 und es war... Also Harry Potter ist es nicht, das war für die PlayStation 3. Eins von den neueren ist ja eh ausgeschlossen, also so Jurassic Park und so weiter, das ist alles neu. Star Wars kam, glaube ich, auch noch entweder vor oder nach Harry Potter, kurz davor, das ist aber auch auf der PlayStation 3. Ich versuche gerade nach dem Ausschlussverfahren, deswegen...
Es gab nämlich noch Pirates of the Caribbean und das war für die Zweier.
Habe ich letztens noch im Laden gesehen, auf so einer Softwarepyramide. Indiana Jones oder Pirates of the Caribbean?
Wann erschien das erste? Wusste nicht die.
Ach, nur die Zahl. Mhm.
Ach so. Wann erschien es?
Achso, ich dachte auf welches.
PlayStation 2 schon,
oder? Ja, PlayStation 2 und dann sag ich. Also genaue Jahr weiß ich eh nicht, aber ich würde sagen, das dürfte so 2010 kann es nicht gewesen sein.
Für die PlayStation 2, 2010.
Ja, ich sag ja, 2010 kann es nicht gewesen sein.
Oh. Ich wollte gerade sagen, 2010 sind, glaube ich, weiß ich nicht, ob da noch Spiele für die PS2 erschienen sind.
Ja. Oh, ich sag mal so 2005.
Ich sag PlayStation 3, 2006. Warte mal. PlayStation 3, 2008. PlayStation 3 2008. Du sagst 2005, PlayStation 2. Die Antwort ist, 1995.
Was?
Sega Pico.
Ach so.
Das ist also noch viel, viel älter.
Ach so, ein Lego-Spiel.
Das ist noch viel älter.
Ich dachte älter. Jetzt natürlich an diese ganzen Lego-Spiele, die es halt jetzt gibt. Diese Jump'n'Run-Dinger. Also ja, klar.
Die älteren kenne ich auch nicht.
Gab es bestimmt auch schon mal ein Lego-Spiel. Ja gut, dann haben wir beide keinen Punkt.
Es steht immer noch 0-1 und die letzte Frage des Pixel-Diskurs-Quiz diesen Monats kommt sofort. Bum, 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 bum.
Okay, wie hieß das erste für die Xbox 360 veröffentlichte Spiel des Schöpfers von Final Fantasy?
Des Schöpfers von Final Fantasy?
Ja.
Der hat Xbox-Spiele gemacht. Verräter.
Ich wollte auch gerade sagen, irgendwas stimmt doch hier nicht. Final Fantasy und Xbox 360 in einem Satz.
Das erste Spiel, was der Final Fantasy-Schöpfer, ich weiß auch gar nicht, wer der Final Fantasy-Schöpfer, wer damit gemeint ist.
Das sind ja auch immer andere Leute.
Mehrere Namen. Aber dann sage ich jetzt, das wird wahrscheinlich das ist so komisch, weil mir fallen jetzt nur so japanische Sachen ein. Ich weiß aber nicht, ich hatte ja nie eine Xbox, ich weiß nicht, welche japanischen Sachen auf die Xbox gekommen sind. Nee, ich weiß es nicht. Sorry. Ich sage Hyper Galaxy Neptunia.
What?
Ja, das ist jetzt meine Antwort. Entschuldige, Dennis, ich weiß es nicht. Entschuldige, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich weiß es nicht.
Ich will das ja auch nicht in die Länge ziehen. Ich weiß es auch nicht.
Die Antwort ist
Blue Dragon.
Bitte.
Auch noch nie gehört.
Kein Punkt. 0-1 für mich. Woo! Das war aber kein. Jetzt habe ich aber nicht sonderlich abgeräumt, muss man sagen.
Nö, aber dann habe ich ja ein noch Punkt. Eine Chance.
Du hast noch eine Chance. Es steht nämlich 0-1 und das Quiz setzt sich von Woche zu Woche fort. Bis zum Ende diesen Monats. Und dann kommen wahrscheinlich ganz viele Virtual Reality Quiz-Sachen. Veranstaltungshinweise habe ich jetzt keine mitgebracht. Gegenwärtig läuft ja alles, wenn wir hier rumsitzen in unserem Studio. Hallo, Uschi.
Hallo.
Was denn? Die Aufnahme, die guckt mich die ganze Zeit so böse an, weil die sagt, wir sind schon über die Zeit. Also momentan läuft die GFM-Tagung, Gesellschaft für Medienwissenschaft, und das dritte Mainzer Symposium Spiele spielen läuft. Beides super tolle Veranstaltungen. Ich habe leider kein Geld, um dorthin zu gehen, und man möchte mir kein Hotel finanzieren. Hätte sich Frank, der Sekretär, ruhig mal drum kümmern können. Und wie ihr wisst, endet jede Episode des Pixel-Diskurs-Podcasts immer mit einem Song der Woche. Ihr könnt mir eine Audiodatei schicken. Und ein Link geht auch an simon@pixeldiskurs.de und ihr bekommt dafür ein Spiel auf Steam. Diesmal hatte ich keine Lust, irgendwas von jemand anderem zu nehmen. Ich habe noch einen ganzen Batzen von Kram von irgendjemand anderem. Aber ich habe auch ein Stück gemacht. Und wollte das mit einbringen. Und das heißt Last Days of Summer. Das ist nämlich eine Referenz auf ein kleines Videospiel, das ich momentan mache. Das hast du immer noch nicht gesehen, ne? Ich mache so ein kleines Videospiel. Muss ich mal zeigen. Nee. Wenn das irgendwann fertig ist, dann mache ich das dann irgendwie. Was hast du diese Woche gespielt? Mein eigenes Spiel! Ja, ist gut, okay. Ich bin ein bisschen ernüchtert heute, muss ich sagen. Ich habe jetzt diesen Podcast vermisst, aber jetzt kam das auf einmal so plötzlich und es war nicht so richtig viel los. Und dann ist auch noch so schlechtes Wetter die ganze Zeit. Und irgendwie bin ich so ein bisschen schwermütig.
Ja. Wir haben auch das Licht nicht angemacht. Ich habe mich zwischendurch erst gefragt, ob wir das Licht anmachen sollten.
Ja.
Wir sitzen hier im Dunkeln. Und draußen geht die Sonne unter. Vielleicht brauchen wir für nächstes Mal einfach ein schönes Thema.
Ich finde, wir sollten uns vielleicht auch einfach mal so ein fiktionales Setting überlegen. Ein
fiktionales
Setting? Ja, so, dass man irgendwie sagt, wir tun jetzt einfach so, als wären wir in einem Café oder so. Oder wir tun so, als wären wir auf dem Mond. Oder auf dem Meeresgrund. Und dann schwimmt hin und wieder so ein Wal vorbei.
Also ich bin von einer Uschi-Geschichte schon noch nicht überzeugt. Aber was wir ja auch mal machen können, ist, wir setzen uns einfach mal, wenn uns gar nichts mehr einfällt, wenn wir mal das Bedürfnis haben, jetzt bei dem schlechten Wetter ja auch mal rauszugehen, also nicht in der Bude zocken, sondern dann wenigstens rauszugehen, dann setzen wir uns einfach in die Filfack oder so oder in einen Café oder so.
Ist ja nicht draußen, nee, sondern im Park.
Oder im Park.
Aber ich dachte auch, vielleicht können wir noch so ein bisschen.
Und im Hintergrund kläfft ein Hund und so. Ich finde auch sehr, sehr toll von Superlevel AFK. Der ist da immer unterwegs und dann hast du immer so Hintergrundgeräusche und dann erzählt er, wo er so lang läuft. Vielleicht müssen wir mal Pixel-Diskurs to go machen.
Oh, das ist keine schlechte Idee, ne?
Ja, oder
Pixel-Diskurs to go.
Ja, und dann.
Und ich finde aber auch, wir könnten vielleicht so ein bisschen mehr Interaktion.
Wir können eine Runde Pokémon fangen. Dann laufen wir rum und währenddessen unterhalten wir uns über. Dann mache ich mir so ein Clip-Mikrofon, einmal in Zoom und dann laufen wir rum
Und dann können wir auch irgendwie so Leute unvermittelt irgendwie vors Mikrofon ziehen und dann sagen die so, was wollt ihr denn? Ich will einfach nur einen Pisa-Samen fangen. Ich finde auch, wir könnten vielleicht so ein bisschen mehr interagieren mit den Hörerinnen und Hörern. Ich habe das Gefühl, wir sprechen so sehr miteinander. Aber da sind ja noch Leute da, die da jetzt zuhören, also vielleicht. Hallo?
Hallo, hi. Bitte antworten.
Ihr da? Guck mal, ich glaube, da ist einer schon eingeschlafen. Da ist einer schon eingeschlafen, der hört das zum Einschlafen.
Ich höre das immer, wenn ich irgendwo langlaufe. Also unseren Podcast jetzt eh nicht mehr. Ich habe immer das Problem, dass ich jetzt mir neue Podcasts suchen muss. Und eigentlich war mein Favorite-Podcast immer der Pixel-Diskurs-Podcast.
Ah, das ist schön, dass du das sagst.
Und jetzt habe ich aber das Problem, dass ich andere hören muss. Ich höre ein bisschen Superlevel und so, aber so richtig, richtig meine Heimat habe ich in einem fremden Podcast noch nicht gefunden.
Lass uns mal irgendwie, vielleicht können wir das auch als Thema nochmal festhalten, irgendwie Podcasts, andere Podcasts. Was macht einen guten Podcast aus? Das wollte ich ja immer schon mal als Thema haben, auch für mich selbst, so, damit ich weiß, wie wir unseren Podcast auch noch besser machen können. Und falls ihr da, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Ideen habt, dann lasst uns das wissen. Ihr könnt auf pixeldiskurs.de gehen, ihr könnt uns auf iTunes abonnieren und Kommentare schreiben, aber nur 5-Sterne-Kommentare. Und auf sämtlichen Podcast-Services findet ihr uns auch. Ihr könnt unsere Facebook-Seite liken oder kommentieren zumindest. Ihr könnt uns auf Twitter folgen, @pixeldiskurs, @StefanSimond, @Tobias Klöß mit OE.
Genau, und ihr könnt uns natürlich nicht nur irgendwie Kommentare schreiben oder so, sondern was ich auch mal ganz spannend finde, ist, wenn man Leuten auch Fragen stellen kann.
Also was für eine Frage stellen wir denn? Warum sammelt ihr Trophäen und wenn ja, warum?
Ja, genau, wir können euch Fragen stellen und ihr könnt uns aber auch Fragen stellen.
Genau, so eine wechselseitige Geschichte.
Das so, finde ich auch. Was war eigentlich euer erstes nicht Spiel nur, oder so?
Ja,
so, da kommen wir mal ins Gespräch mit euch.
Nicht immer nur zum Einschlafen hören.
Ja, jetzt hier aufwachen, ist jetzt auch aufwachen. Zu Ende.
Ende. Es ist vorbei, der Podcast ist vorbei.
Oder wie mein Lieblings-Latzhosenträger immer sagte, abschalten. I hope that some